Sieh dir diesen Kristall an, Dida. Sieh ihn dir an.
Was ist mit dem Kristall, Olli?
Ich habe durch ihn die Stimme eines Magiers gehört. Pass auf, ich berühre den Kristall mit der Spitze meines Schwertes. Jetzt.
Oliver, höre mich an. Ich werde dir sagen, wie du Herr über das Reds-Universum werden kannst.
Olli, wer redet da?
Einer der verschollenen Podcaster. Er wird mir zur Macht verhelfen, die mir gebührt. Ich werde tun, was er sagt. Hör genau hin.
Schwäche deine Gegner und nimm ihnen ihre Biere.
Nimm ihnen ihre Biere. Habe ich richtig verstanden?
Das hast du, Dida. Wir werden ihnen nach und nach die Biere wegnehmen. Eines nach dem anderen. Dieses Mal werden wir nicht scheitern. Ich werde siegen. Ich werde Herr über das Reds-Universum werden. Ich, Oliver.
Ja, Nico, damit kommen wir zu Monday Night Raw. Wie hat's dir gefallen?
Wow, das war wieder sowas von langweilig diese Woche, ne? Es tat fast schon weh, würde ich behaupten, ne?
Jede Woche habe ich irgendwie das Gefühl, es wird anstrengend, aber es hilft ja nichts. Lass uns drüber sprechen. Womit ging Monday Night Raw los?
Du, das war mal wieder.
Nico? Nico, was ist los? Warum redest du nicht weiter?
Ich weiß nicht, ich habe irgendwie. Also irgendwie fühlt sich das komisch an. Irgendwas stimmt hier nicht.
Und da stoppst du die Aufnahme ausgerechnet hier? Wir sollen so schnell wie möglich weiter podcasten.
Zu spät, Dennis. Zu spät. Aufsieht die da. Wirf sie aus dem Netz. Gut so.
Nico, die Flaschen. Wir müssen die Bierflaschen retten.
Die Flaschen, scheiße, Mann. Das geht nicht, Dennis. Was ist hier los?
Pack sie. Fessel sie. Trink ihre offenen Flaschen aus.
Was hast du weiter vor, Olli?
Habe ich dir das noch nicht gesagt, Dida? Jeder Podcaster hat das, was man die Stammhörer nennt, Dida. Und das ist es, was ich ihnen nehmen werde. Die Stammhörer.
Du willst sie shitstormen?
Nicht doch, Dida. Ich shitstorme sie nicht. Mit Hilfe des Nullbierstrahlers, den ich nach den Plänen der Magier gebaut habe, entziehe ich ihnen die restlichen Biere, die sie zu dem gemacht haben, was sie sind.
Und danach, Olli?
Danach werden sie sein.
Etwa nüchtern sein?
Ja, du hast es erfasst, Dida. Wenn sie die Biere verloren haben, sind sie nüchtern und vollkommen unnützlich. Dann können wir alle Stammhörer zum Machtschädel holen.
Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft. Herzlich willkommen, hier ist euer Christian vom Machtschädel.
Womit mir verbunden ist der Dieter in Salzburg und der Oliver aus dem Burgenland. Grüß euch, Burschen. So muss man anfangen, nicht singen.
Sehr gern, sehr gern.
Servus, Chris E-Faces. Das freut mich, dass du heute den Machtschädel einmoderierst. Du machst es ja super. Das kann, der Oli kann es auch ganz gut, aber das ist eine willkommene Abwechslung.
Ich habe gedacht, ich probiere es einfach und was der? Einfach einmal probieren. Wahrscheinlich schneidest
du da bist ja raus. Du bist ein alter Profi. Schön, dass du wieder da bist. Der Christian von die rechte und die linke Hand des Podcasts. Ein wahrer Helden-Podcast, auch da drüben. Wir werden uns heute mit Angriff der Magier beschäftigen, liebe Fans da draußen. Eine der besten Folgen, finde ich, gespickt mit großartigen Dialogen. Und ja, das besprechen wir zu dritt. Wie ihr schon gehört habt, der eine Mann heißt Dieter und er weigert sich trotz anhaltenden Erfolges weiterhin ein ordentliches Mikro sich zuzulegen. Aber die Qualität, lieber Dieter, ist bei dir ja umso mehr auf den Inhalt konzentriert. Er ist ja ein wahrer Meister, der Master.
Es kommt ja darauf an, was man sagt und nicht wie gut es klingt.
Ja, ganz genau. Also.
Aber Olli, du hast das richtig angesprochen. Heute Angriff der Magier. Der Hauptpunkt von der kleinen Trilogie für mich. Also für mich eine ganz besondere Folge. Wir werden heute noch hören, warum. Ich freue mich schon wahnsinnig auf das heutige Review.
Ja, und ich muss auch noch letzte Folge sagen, ich war ja letztes Mal schon sehr begeistert. Und jetzt muss ich sagen, noch viel mehr. Der Olli hat schon angekündigt, es wird eine Folge sein, die ständig spannend ist. Und natürlich bin ich ja mit einer großen Erwartung dann hineingegangen, aber die Folge hat es trotzdem halten können. Es gibt total viele Wendepunkte in dieser Geschichte. Es gibt Humor in der Geschichte. Es gibt wieder das Spiel zwischen He-Man und Teela. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen tiefer reingegangen. Wir haben es jetzt wieder zweimal angehört im Auto. Ich bin von Oberösterreich nach Wien gefahren heute und habe mir das zweimal angehört auf dieser Autofahrt. Und da war wieder das Ding, ich gehört in die Analyse, aber ich habe das letzte Mal auch so hervorgestrichen, dass die Teela ja ein ganz seltsames Männerbild hat, oder? Männer müssen stark sein und so weiter. Und der Prinz Adam das ja überhaupt nicht erfüllt. Aber jetzt geht er das in dieser Geschichte und vielleicht ist das in anderen Folgen auch schon, das weiß ich nicht, ist ja das eigentlich nur eine Stufe weitergegangen, weil die Teela geht ja dann nach dem kleinen Konflikt im Schloss, ja, dann weg und der He-Man belächelt sie ja und sagt, was für eine temperamentvolle Kleine oder irgend sowas ähnliches, ja.
Ja, das heißt, es ist nicht der He-Man, es sondern ist der Adam, Verzeihung. Aber natürlich, ja. Genau, ja. Aber
das ein war temperamentvolles ja, Mädchen, sagt er.
Ja, das ist ja eigentlich nur eine Stufe drauf, ne? Das heißt, die kann sich schon aufregen, aber es ist vollkommen egal.
Ja. Es hat, wenn der Machtschädel ein bisschen zum Shovi wird. Das passiert auch immer wieder mal. Aber das freut mich, lieber Chrissy, dass dich die Teela auch abgeholt hat in dieser Folge.
Ja, ein bisschen größenwahnsinnig übrigens. Das wollte ich nur kurz auch in den Hauptteil unserer Show mit reinbringen. Ein bisschen größenwahnsinnig, das haben wir als Intro für diese Folge heute produziert schon im Vorfeld, der Dieter, ich und unsere lieben Freunde von Red Zone, der Scheckmeister. Ein bisschen größenwahnsinnig ist auch der Hörspiel-Olli geworden, Dieter. Was sagst du denn dazu? Das ist ja Wahnsinn, was sie da für Entwicklungen tun in unserem übergeordneten Hörspiel, zumindest in Zukunft vielleicht ein bisschen übergeordnet.
Ja, es ist unglaublich. Also der Olli strebt nach der Macht über alle Podcasts, über das Podcast-Universum. Ich bin da sehr skeptisch, wie ihr gehört habt. Ja, ich kann mich da nur wiederholen, aber ich sehe Entsetzliches auf uns zukommen.
Na, mal schauen. Auch da dürft ihr gespannt sein. Da haben wir noch die
Macht besessen.
Die eine oder andere Überraschung ist auch in den nächsten Machtschädel-Podcasts noch für euch vorbereitet. Ganz kurz wollte
ich. Das war jetzt nicht das, was du hören wolltest, stimmt's?
Ich habe es ja nicht gehört, weil ich gleichzeitig mit dir gesprochen habe.
Ja, da tut sich der Olli, ich weiß nicht, ob das weiß ich noch vom Handy-Podcast. Immer wenn der Olli spricht, kann er nicht gleichzeitig zuhören. Ist dir das schon aufgefallen, Dieter? Ich meine, du kennst ja den Olli ja nicht.
Nein, aber, jetzt, wo ich das weiß, werde ich es zu meinem Vorteil nutzen.
Ja, da fällt mir gerade ein, ich muss euch wieder ein bisschen leiser machen, damit ich euch nicht so gut höre. Ganz kurz wollten wir über Revelation reden, die neue Masters-Serie, die am 23. Juli auf Netflix startet, ist vor einigen Tagen veröffentlicht worden und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt.
Ich weiß nicht, wie weit das stimmt, ich habe es euch auf jeden Fall weitergeleitet. Ich hoffe es, was die Frage, die ich mir nur stelle, ist, es kommt ja auf Netflix raus und sie schreiben, es sind 5 Folgen. Es sind 5 Folgen von 10, das heißt die Hälfte der Staffel.
kommen die jetzt wöchentlich raus? Weil wir vorgehabt haben, ja dann wöchentlich einfach ein Review dieser neuen Serie zu machen. Oder bringen die alle 5 Folgen auf einmal und wir warten dann wieder ein halbes Jahr, bis die nächsten 5 kommen. Das ist für mich noch spannend. Die Bilder, die ich gesehen habe, also die Zeichnungen oder die Animation in Wahrheit, die, was haltet ihr da davon? Habt ihr euch das angeschaut? Gefallen euch die?
Also ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Ich war ein großer Fan auch von der 2002er-Serie. Und ich hoffe, wenn sie nur annähernd so gut wird wie die und da vielleicht auch noch einen guten Schlusspunkt setzt, dann bin ich vollends zufrieden und freue mich. Ich bin wirklich, ich werde mir mit großen Erwartungen reingehen. Das ist immer eine gute Idee. Und ich freue mich auch schon sehr auf das Reviewen dann mit euch oder mit wem auch immer.
Ja, also ich glaube, dass du da wirklich mit großen Erwartungen reingehen kannst und dass du nicht enttäuscht wirst, weil wenn der Kevin Smith die Sache in die Hand nimmt, dann glaube ich, hat das Hand und Fuß, weil der stammt aus unserer Generation. Der ist genauso mit den Masters aufgewachsen wie wir und der wird da, und ich glaube, das macht er wirklich, dass er da sein Herzblut reinlegt und nicht sehr Netflix verkauft. Und Netflix also hat ihm ja eigentlich sehr, sehr viele Freiheiten da eingeräumt. Das heißt, er ist da nicht an irgendeine große Firma oder sowas gebunden, glaube ich, beim Storytelling. Was ich mir noch wünschen würde von der Serie ist, dass sie sogar weiter, also darüber hinausgeht und dass nicht nur diese, wie nennt man das, Origin-Geschichte dann immer hast, ja, sondern dass wir mehr als 10 Folgen sehen werden und dass da wirklich so eine Charakterentwicklung stattfindet. Das würde ich mir wünschen.
Dass sie was Eigenes kreieren sozusagen,
ja,
oder? Einfach den Masters-Kosmos noch ein bisschen
und weiter. Und diese so groß, Dolly hat vor, ich glaube mittlerweile fast 2 Jahren im Hände-Podcast eine ganz arge Eternia-Folge.
Auf www.derpodcast.at, sag's ruhig mal durch.
Auf www.derpodcast.at eine ganz arge Eternia-Folge gemacht mit Backstories und Pre-Eternia und so weiter. Kann man das ja alles, hat man das alles überhaupt nicht gemerkt. Aber da wäre, glaube ich, viel da an Geschichte, die erzählt werden kann. Ja, und das noch super aufbereitet. Das würde uns, kann man vorstellen, kann uns das jahrelang unterhalten.
Ja, oder wie gesagt, einfach aufbauend auf den Charakteren, die wir alle so lieben, die weiterentwickeln und einfach auch mal was Neues erzählen. Also ich war ja auch großer Fan von der Masters of the Universe 2K-Serie, die in den 2000er Jahren gezeigt wurde. Und ich bin voll freudiger Erwartung. Was mir aufgefallen ist, die Charaktere sind alle auch ziemlich, ziemlich ernst gezeichnet, oder?
Ja.
Olli, weil zum Beispiel Teela ist wirklich eine ernste, sehr kräftige, muskulöse Frau und nicht mehr so jugendlich, ja, wie nur
richtig,
in der 2K-Serie.
Ja, richtig.
Also, das ist auch, gespannt sein.
Auch eine gewisse Weiterentwicklung passiert, ja. Also wirkt alles sehr gut und wir können gespannt sein, auf jeden Fall. Also für alle von euch, die das einige Monate oder Jahre später hören, könnt ihr ja ein bisschen nach vorspulen, denn jetzt geht es um den Angriff der Magier, um die wunderschöne Hörspielkassette aus den 80ern. Und wie immer beschreiben wir am Anfang das Cover. Dieter, wie findest du das Cover dieses Mal?
Ja, Olli, Christian, das Cover. Das Cover ist extrem düster. Es ist lila, blau und dunkel. Es ist der Skeletor auf dem Cover und die ganze Stimmung, die Atmosphäre ist für mich wirklich wunderbar. Ich finde es auch das beste Cover bisher, einfach weil es diesen Eindruck vermittelt. Da passiert irgendwas ganz, ganz Geheimnisvolles. Also das Skeletor in einer Wahnsinnspose, oder? Er steht so da, Schwert erhoben.
Ja.
Und der Kristall, oder? Der Kristall der Macht, der Kristall der verschollenen Magier, den hält er in Händen und berührt ihn sozusagen, berührt ihn nicht mit seinem Schwert, sondern ein Blitzstrahl aus seinem Schwert berührt den Kristall und man spürt schon, da ist unbändige Macht steckt da dahinter, oder?
Richtig. Unsere Freunde von Planet Eternia haben ja in ihrem super Podcast, wie heißt er?
Das Himanische Quartett
darüber geredet auch. Und die glauben, dass es im Hintergrund die Burg Drachenstein wäre. Während du ja, Dieter, glaubst, dass das ein Kartoffelbrei ist, oder?
Ja. Naja, das haben wir. Also wir haben jetzt nur über den Skeletor geredet, aber im Hintergrund, ja, da ist in dieser düsteren Wolke Da sieht man so eine Fratze mit rot glühenden Augen und einem weit offenen Mund. Und also mein Eindruck ist, das ist nicht Snake Mountain. Das soll wohl eher einen verschollenen Magier darstellen, der so herumwandert. Aber das ist leider, also wenn es einen Kritikpunkt gibt an dem Cover, dann ist es genau das, weil ich finde, das schaut mir ja ein bisschen zu kartoffelbreiig aus, das Ganze. Also da hätte man sich einen furchteinflößenderen Magier wünschen können. Und auch Snake Mountain, also wenn es Snake Mountain sein sollte.
Die Nase wird schon passen zu Snake
Mountain. Die Nase wird passen, aber auch Snake Mountain finde ich jetzt da furchteinflößender als wie dieses Gebilde da.
Was ich komisch finde, ist zum Beispiel der Totenschädel. Skeletors Totenschädel ist ja verzerrt und dass er richtig böse reinschaut, gell? Das heißt, er kann sogar die Knochen verändern.
Sehr cool. Aber dieser Blitz, der aus dem Schwert gefeuert wird, also sowas spielt ja eigentlich in der Hörspielserie keine Rolle, dass Skeletor mit seinem Schwert irgendwelche Energiestrahlen absondern kann. Ja, aber
das werden sie wahrscheinlich jetzt in jeder Folge schon einmal gehabt haben. Weil es war in der letzten Folge, die wir besprochen haben, da kämpft He-Man auch unter Wasser gegen irgendeine Schlange, die in der Geschichte dann nicht vorkommt.
Da würde ich jetzt auch nicht so viel hineininterpretieren, aber es schaut halt so definitiv cooler aus am Cover, wenn es da auch Blitze gibt, als wie der Skeletor legt nur seine Schwertspitze drauf auf den Kristall und ein Magier beginnt zu sprechen. Das kann man ja auf einem Cover nicht abbilden, Olli, sodass das wirklich mit für Kinder beeindruckend rüberkommt. Aber so ist es doch perfekt gelöst, liebe Leute.
Also wir einigen uns darauf, dass es ein echt cooles Cover ist.
Ja, es ist ein super Cover. Und wie gesagt, als lila, blau, düster, das Cover, das ist einfach der Skeletor. Das ist, und ich als alter Skeletor-Fan, für mich ein ganz wunderbares Cover.
Dafür ist der Klappentext umso schlechter, hast du gesagt. Den würdest du uns gerne vortragen.
Ja, der hat mich geärgert, wirklich. Also da haben wir sehr ärgern müssen, weil ich finde, das ist einfach ein Klappentext, der die Folge so gar nicht repräsentiert oder auch nicht schmackhaft macht. Und drum, weil er so schlecht ist, haben wir gesagt, lesen wir ihn vor. Skeletor hat einen gefährlichen Fund gemacht. Eine Schrifttafel der verschollenen Magier. Die hat er eigentlich in der letzten Folge schon gefunden. Das ist der erste Fehler. Sie verhilft ihm zur Macht und so gelingt es ihm, die Masters of the Universe gefangen zu nehmen. Nur He-Man und Battlecat können der Gefangennahme entgehen. Auch ein Blödsinn. Doch He-Man kann nichts ausrichten gegen die magischen Kräfte. Skeletor scheint den Machtkampf nun endlich gewonnen zu haben. Also, wie gesagt, Fehler im Klappentext und mir hat er nicht gefallen. Was sagst du da?
Ja, bespricht eigentlich ja überhaupt nicht das, um was es geht. Ne? Mhm. Also es ist
ja, und Fehler, oder? Ich meine, Er hat die Tafel der Magier nicht gefunden. Stimmt ja gar nicht. Er hat den Kristall herausgebrochen aus der Tafel. Und auch der He-Man und der Battlecat sind seiner Falle nicht entgangen. Die hat er einfach, das war ja gar nie der Plan, wie wir jetzt dann gleich hören wollen. Oder hören werden, wollte das Skeletor ja die Freunde vom He-Man gefangen nehmen, aber nie in He-Man selber. Also irgendwie, da waren sie nicht.
Da passt da nicht zusammen.
Da waren sie nicht sehr konzentriert bei dem Text auf dem Inlay.
Naja, aber hey, nach diesem Downer haben wir auch eine gute Nachricht für alle Hörerinnen und Hörer, und zwar
ja, für alle Battlecat-Fans.
Lieber Chrissy. Ja, vor allem für alle Gringer und Battlecat-Fans. Heute ist es soweit. 16 Folgen musstet ihr warten und heute ist es soweit, weil es hat auch einen gewissen Grund. Gringer vor allem, aber auch Battlecat eigentlich, beide alter Egos haben hier wirklich ihren größten Auftritt oder einen der größten Auftritte. Und deswegen werden wir heute über Jochen Seernd sprechen. Spricht man denn so aus, Dieter, oder?
Ja. Ich würde schon sagen, der Jochen Seernd. Also der Synchronsprecher von Cringer und von Battlecat. Chrissy, wie gefällt dir Cringer und Battlecat so ganz allgemein?
Ganz allgemein gut, ja. Gut. Aber heute ganz besonders.
Genau. Na, es ist wirklich, für mich ist es die Folge, wo einfach, der Jochen Seernd seine Highlights
Es ist eine Meisterleistung. Ich glaube, man kann das so sagen. Ich glaube, Jochen Serndt hat weder vorher noch nachher jemals wieder so abgeliefert wie in dieser Folge.
Unglaublich abgeliefert. Und wie gesagt, wir haben ja ein bisschen darauf warten müssen. Wir haben den Battle Cat immer verschoben. Aber heute enthüllen wir letztendlich, dass der Sprecher von Battle Cat, Jochen Serndt, ein Berliner ist. Er ist in Berlin geboren, hat auch dort eine Theaterlaufbahn gemacht. Ist dann nach Hamburg gewechselt und hat dort sich dem Fernsehen zugewandt, hat in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Ja, erwähnenswert sind Fernsehserien wie Percy Stewart, Hamburg Transit, Hafenpolizei und Polizei von Kruft. Kenne ich ehrlich gesagt alle nicht, aber in Österreich aufgewachsen, da hat man das vielleicht nicht so gesehen. Und er hat auch Kinofilme gedreht, eine DDR-Produktion, der DEFA-Film Treffpunkt Aimee, der dürfte bekannt sein, ich kenne ihn allerdings auch nicht.
Leider ich auch
leider,
nicht.
Leider, ja. Genau. Aber auch in ein paar seichteren oder sagen wir mal trivialeren Verfilmungen, genau, Jerry Cotton.
Darf ich da kurz noch reingrätschen, weil wir haben gesagt, wir grätschen heute rein, das heißt nicht Aimee, das heißt Aimee, ne? Das ist, glaube ich, kommt aus dem Französischen.
Ja, absolut, genau. Christian. Und der Jochen Serndt, der ist geboren, das haben wir da nicht im Handout drin, aber wir mittlerweile nachgeschaut, 1925 und interessanterweise, Dieter und Christian, sind sich die Leute im Internet auch nicht einig, wann er verstorben ist. Das ist ein großes Geheimnis. Ihr wisst, über die Masters-Beteiligten, sage ich jetzt einmal, wird ja ein großer Kult gemacht teilweise und auch über die Sprecher. Und normalerweise findest du schon sehr, sehr viel.
Ja, kann es nicht sein, dass der noch lebt?
Nein, er lebt nicht mehr. Also das findet man, er dürfte Mitte 2000 gestorben sein. Aber mehr kann man eigentlich nicht rausfinden, interessanterweise.
Aber das ist, also ich hätte angenommen, dass er noch lebt, weil wie kann es in der heutigen Zeit passieren, dass man nicht weiß, wann jemand stirbt.
Ist aber so. Also das ist leider nicht mehr unter uns, weil das habe ich rausgefunden. Und dass er Mitte 2000 gestorben sein soll, auch. Ja, und hörspielmäßig, Dieter, was hat er da so für uns hinterlassen?
Naja, genau, weil so ein großartiger Sprecher ist natürlich nicht nur im Film unterwegs, sondern auch in den Hörspielen. Und er war natürlich bei zahlreichen Hörspielproduktionen unseres Lieblingslabels Europa mit dabei, wie die drei Fragezeichen, Regina Regenbogen, Asterix und Hallo Tom, hier Locke. Und eben, wie gesagt, seine Paraderolle als Cringer und Battlecat in unserem Masters of the Universe Hörspiel.
Hallo Tom, hier Locke könnte auch Terence Hill, Bud Spencer Film sein, oder?
Genau.
Es wäre ein Alternativ-Bud Spencer Hörspiel vielleicht. Das wäre cool.
Alternativtitel zu Mein Name ist Nobody. Hallo Tom, hier Locke.
Ja. Und er hat auch den Lulatsch aus der Sesamstraße gesprochen. Und vor allem, und das ist mir am allerwichtigsten, der Dieter und ich haben heute am Nachmittag, wie wir dieses lustige, nette, freundliche, toll produzierte Hörspiel eingesprochen haben, noch kurz auch reingehört in diese Szene. Er spricht bei Asterix den Seewirt bei Asterix bei den Schweizern und das auf Schweizerisch. Also das bitte, liebe Leute, müsst ihr euch anhören, wer es noch nicht kennt.
Das ist wirklich ein Highlight. Ja, weil also er ist ja zumindest laut unserer Recherche kein Schweizer und er hat hier wirklich die Rolle und spricht so ganz schweizerisch und auch sehr bürokratisch, wie man feststellt. Also haben wir uns heute gegeben, der Olli und ich, den Battlecat mal bei Asterix bei den Schweizern zuzuhören. War wirklich lustig.
Sehr cool.
Ja, und Olli, in der Folge, da tritt auch noch ein alter Bekannter von uns auf, der Franz Josef Steffens. Magst du da ein paar Worte dazu sagen?
Naja, der Franz Josef Steffens, der übrigens auch bei Asterix bei den Schweizern mitspricht, den kennt man natürlich aus der Folge 5, Höhle des Schreckens. Da spricht er den Skeletor und macht das ja gut. Wer mehr dazu hören will, dem sei angeraten, dass er unsere Review von Die Höhle des Schreckens einfach mal anhört und überhaupt diejenigen, die vielleicht so quer einsteigen, bei Asterix und der Magier, wollte ich jetzt schon sagen, bei Angriff der Magier. Wir haben natürlich alle wichtigen Sprecher in den früheren Reviews von uns schon besprochen, dort, wo sie ihren ersten oder wichtigsten Auftritt hatten. Aber, lieber Dieter, wenn wir noch nicht besprochen haben, ist Hordak. Hordak haben wir deswegen nicht besprochen, weil er erstens einmal das erste Mal vorkommt.
Und nee, wir haben nicht mal als Hordak besprochen.
Genau, soweit, Dankeschön, richtig, soweit das eigentlich sagen. Also es ist der Erik Fessen, der spricht aber auch bereits vorher schon den
Whiplash oder Whiplash.
Den, genau,
Whiplash. Richtig. Whiplash ist die korrekte Aussprache.
Also der, das Skeletor oder keine Ahnung, die, im Hörspiel sagen sie auch öfters Whiplash, aber
ich bin Whiplash, sagt er. Ganz kurz nur, weil er es verdient hat, weil er einfach ein großartiger Sprecher ist. Also er, man kennt ihn vielleicht als Matlock oder auch als Chief Hurst von Police Academy. Und natürlich kennen wir ihn besonders als Russell Huxtable von der Bill Cosby Show.
Ganz da, richtig.
Mit dieser Stimme verbinde ich ihn extrem.
Sehr Opa, oder? Der Vater
genau,
von Cliff,
ja.
Oder?
Ja. Der Großvater, ja, der Vater von Cliff, ja, ganz genau. Und ja, auch bei den Hörspielen war er natürlich das eine oder andere Mal unterwegs, zum Beispiel als Herr Tierlieb teilweise bei Benjamin Blümchen, aber nicht in sehr vielen Folgen, 79 und 82 bis 102. bei TKKG hat er teilweise den Erzähler gemacht oder überhaupt und bei Asterix hat er den Miraculix gesprochen. Mhm. Und, lieber Christian, und du wirst dich jetzt besonders freuen, er synchronisiert teilweise auch David Niven.
Ja, du Olli, das steht nicht im Skript. Hast du das extra noch dazu geschrieben auf dein Skript alles oder weißt du das alles auswendig?
Immer auf die Handfläche geschrieben, als Schummelzettel.
Der gute alte David Niven.
Ja, Niven, bester.
Ja, na Olli, da hast du recht, das müssen wir natürlich nochmal erwähnen. Dann werde ich mir aber auch vorbehalten, vielleicht in irgendeiner der in den zukünftigen Folgen auch über Jochen Sehrend nochmal etwas zu sagen. Wäre sonst unfair. Gerne.
Und ich werde mir vorbehalten, im Hände-Podcast was über David Niven mal zu sagen. In aller Ruhe, wenn wir ihn als Helden besprechen.
Als echten Helden aber.
Nein, als Held.
Okay, ja. Yeah.
Aber liebe Leute, wir schweifen ab. Wir schweifen ab und zwar geht es heute nicht um David Niven, obwohl das natürlich auch toll wäre. Es geht heute um Angriff der Magier, eine Wahnsinnsfolge.
Was für eine Folge.
Was für eine Folge. Toll. Und da, liebe Hörer, ihr kennt das, da werden wir jetzt auch euch kurz und knapp erzählen, worum es denn geht, was da so passiert in der Folge.
Kurz und knapp ist gut. Und mir taugt, und das sage ich schieße vorweg, das Fisto. Der Verlässliche mit dem Eisenarm oder mit der Eisenfaust vorkommt. Das taugt
Fisto, vor. Der Zuverlässige der mit der eisernen Faust.
Ja.
Ja natürlich.
Mhm. Leider hat es zu keiner Sprechrolle gereicht. Schade.
Wenn der Olli in Erik Fessen droppt, dann droppt der He-Man den Fisto. Ist so.
So schaut's aus. Ja. Drop du mein Plot mit Reingrätschgebot.
Ja, der Plot. Also es beginnt in Snake Mountains. In Snake Mountain. Das ist ja immer cool, wenn die Folge mit den Bösen startet.
Das
und
stimmt.
Zwar Skeletor, der grollt immer noch über Mermans Verrat aus der letzten Folge. Er wird aber, seine Stimmung heitert sich sofort auf, als er einen Kristall in der Tafel der Magier findet, den er dann auch herausbricht. Und wo er dann in Verbindung treten kann mit einem der verschollenen Magier, wenn er den Kristall mit seinem Schwert, mit der Schwertspitze berührt, dann hört er eine Stimme. Und zwar, die Stimme des Magiers sagt ihm, wie ihr das auch im Hörspiel schon gehört habt, schwäche deine Gegner, nimm ihnen ihre Biere, die Freunde, genau, nimm He-Man seine Freunde. Und ja, das macht er dann auch, der Skeletor. Webster ist bei ihm, der ist wie immer ein bisschen reserviert. Webster, der Vorsichtige, aber Skeletor hat den Plan. Genau.
So ist es. Und im Königspalast, da ist ein munteres Treiben, wie so oft dann. Wenn wir vorher in Snake Mountain waren und es ist ganz, ganz düster und im Labor hackt der Skeletor wieder was Neues aus, dann ist es umso bunter und lockerer dann im Garten des Königspalastes.
Ich glaube, diesmal sind wir gar nicht im Garten, gell, weil das ist ja das, wo Himmel tanzt drinnen. Aber da muss ich noch was zum Labor sagen. Ich muss sagen, ich bin auch immer total beflügelt, wenn es Skeletor-Labor Hintergrundgeräusche gibt. Das ist für mich einfach wirklich auch wunderbar, diese Art von ja, nach Hause kommen. Auch. Das ist doch schön, oder? Diese Laborgeräusche, Skeletor in Snake Mountain Labor. Geht's nicht euch geht es ja genauso. Ich habe es eh schon gesagt, dass das es toll ist. Skeletor und Labor ist genauso heimelig wie der Königspalast. Für mich.
Definitiv. Ja, im Tanzsaal im Königspalast, oder? Da nimmt der Prinz Adam Tanzstunden, übt fleißig. Mm. Tila kommt vorbei, findet das nicht so toll.
Und beugen.
Genau. Eins, zwei, drei.
Links.
Ich glaube, das ist ein Walzer, wahrscheinlich. Jedenfalls,
mit dem Plot, Tanz, ne, mit dem Rhythmus, ja.
Für den Plot relevant ist, dass Orko sich dann in den Garten zu Cringer beamen will. Und als Adam, nachdem er fertig getanzt hat, in den Garten geht, Orko aber nicht antrifft. Ja? Keiner findet Orko. Sogar Mechanek, der galaktische Kundschafter, findet keine Spur von ihm. Kann ihn nicht sehen und hat ihn nicht aufspüren können. Orko ist verschwunden. Unglaublich.
Und der meldet sich normalerweise immer ab, der Orko. Ja? Der ist nicht einfach so weg.
Das stimmt, ja. Naja, Skeletor in die Hände gefallen. Skeletor hat ihm aufgelauert und im späteren Verlauf oder in der nächsten Szene fallen ihm auch noch Man at Arms und Teela in die Hände, beziehungsweise sie gehen ihm ins Stahlnetz. Gar nicht so leicht zu formulieren.
Ja, aber du hast es ganz großartig
gemacht. 21:12 und du bist schon völlig unten durch, Olli. Es ist unglaublich.
Ja, das ist ein blutjunger Vater, du. Der ist auf seit 5 Uhr wahrscheinlich. Ja.
Oh ja.
Also im Stahlnetz sind sie, oder wie?
Ja, genau. Und sie werden abgefangen und in den Kerker geworfen und da verbleiben sie erstmal eine Zeit lang.
Ja, was hat denn der Skeletor mit ihnen vor? Sollen wir das jetzt schon verraten?
Er will ihnen was nehmen. Er will ihnen die Biere nehmen. Er will ihnen den Lebensfunken nehmen.
Und was erwartet er sich davon?
Ohne Lebensfunke, Christian, sind sie dumm wie Beastman.
Ja, dumm und sehr nützlich. War das mein Stichwort, Olli, oder? Ist ja unglaublich. Ja, He-Man und Battlecat machen sich Sorgen, große Sorgen, nachdem Orko, Man-at-Arms und Teela verschollen sind und suchen den Geist von Castle Grayskull auf. Ja? Sie wollen ihn um Rat fragen und dieser offenbart ihnen auch, Skeletor steckt natürlich dahinter. Ja, oh Wunder. Nicht viel Neues hier, aber eins sagt der Geist dann doch, er hat nämlich einen Helfer, einen geheimnisvollen Helfer. Mehr verrät er nicht, Battlecat ist auch sehr verzweifelt, wieder mal ob der kryptischen Aussagen des Geistes und er formuliert es so schön, er will nicht denken, denn er kämpft ja viel lieber. Ja, zurück auf Snake Mountain, spielt jetzt Skeletor den Siegessicheren, also er gibt sich sehr sehr sicher, dass er mit der Hilfe der Magier oder des Magiers Eternia unterwerfen wird. Er spürt jedoch schon so ein bisschen, dass er sich hier mit einer Macht eingelassen hat, die noch böser und noch gefährlicher war als er selbst. Er spürte die Kräfte der Magier, aber er hat es noch nicht so wirklich zugegeben, dass er sie auch fürchtete. Webster hat das schon bemerkt, dass es nicht so ganz geheuer zugeht in Snake Mountain und er will dort auch nicht mehr bleiben. Er will heim in den Wald zu seinen Spinnen.
Gut, aber Webster hat auch, und das sollte man vielleicht da erwähnen, er hat ja im Labor oder da, wo die drei festgehalten werden im Verlies, den Schatten gesehen an der Wand, oder?
Ganz richtig.
Und das
ganz
ist
richtig.
Eben sehr unheimlich. Vorkommen ja. Dann. Ja.
Er hat den Kartoffelbrei mit den glühenden Augen, der am Cover abgebildet ist, gesehen Und der hat ihm natürlich mächtig Angst eingejagt.
Ja, wird dir auch Angst machen, gib es zu.
Ja, schon.
Wirklich.
Definitiv, ja. Genau. Und aber bevor er gehen will, will Webstor Skeletor noch zur Vernunft bringen und will ihn überzeugen, dass dieser nicht dem verschollenen Magier zur Rückkehr verhelfen solle, weil da glaubt er, dass dann Entsetzliches auf sie alle zukommen wird. Genau, somit schließt diese Szene in Snake Mountain. Und was passiert denn zwischenzeitlich im Königspalast, lieber Olli?
Ja, jetzt kommen Bassoff und Ramman mit ins Spiel, beziehungsweise eben nicht, denn sie sind auch verschwunden. Und es bleiben nur noch wenige Verteidiger übrig, die gegen die Mächte des Bösen kämpfen können. Einer davon ist unter anderem Mechaneck. Und da kommt jetzt dieser ikonische Dialog mit dem He-Man. Also er berichtet über die Geschehnisse in Snake Mountain und schweift da immer wieder ab, beziehungsweise regt er sich darüber auf, dass He-Man abschweift. Und es ist eine schwarze Flamme über Snake Mountain, die Anwesenheit eines Magiers signalisiert. Und er weiß auch, dass dieser Magier durch die Lebensfunken der Freunde immer mehr und mehr an Gestalt und Kraft gewinnt. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend.
Ja, absolut Gänsehaut. Ja, Chrissy, magst du uns sagen, du magst ja Snake Mountain und Labore so gern.
Ja, und du warst vorhin selbst schon dort.
Stimmt.
Ja, genau, da hätte ich mir gewünscht, dass solche schwarzen Rauchwolken aufsteigen. Na, was passiert ist, als Kelly spürt, dass ihm die Dinge aus den Händen gleiten. Ja? Dunkle Schatten ziehen durch Snake Mountain, die Skeletor nicht gehorchen. Und natürlich, wenn Skeletor was nicht leiden kann, dann ist das irgendetwas, was ihm nicht gehorcht. Oder? Und dann stellt sich natürlich auch die Frage für ihn, habe ich, Skeletor, überhaupt noch die Macht über Snake Mountain? Hat er nicht doch zu viel gewagt? Das ist so ein Hamlet-Moment auch für Skeletor, oder?
Absolut, absolut. Mhm. Aber er trifft ja dann auf Webstor und der erzählt ihm es nämlich, dass er Snake Mountain nicht wie gewollt verlassen kann, denn die Magier haben ihn daran gehindert. Ja, er kommt nicht mehr durch. Die Magier scheinen wirklich die Herrschaft über die Burg errungen zu haben. Skeletor gibt sich aber immer noch als Herr der Lage aus und insgeheim werden seine Zweifel aber auch immer spürbarer. Nichtsdestotrotz hat er dann noch einen Dialog mit den Gefangenen, verhöhnt sie und macht einfach weiter. Unbelehrbar, unser Skeletor, bleibt er entschlossen bei seinem Plan. Genau.
Ja, genau. Und die Masters, die übrig gebliebenen, die rüsten sich jetzt auf. Sie verlassen ihre Burg bzw. ihren Palast und He-Man und Mechaneck und Stratos und auch der Chris E-Faces oder was der Main E-Faces, ich weiß es nicht mehr genau, greifen Snake Mountain an.
Obwohl der Mechaneck, glaube ich, war es ja nur davor gewarnt hat, oder? Dass He-Mans Machtschwert oder Zauber da überhaupt nichts ausrichten wird. War das Mechaneck?
Ja,
oder
ja,
das
aber He-Man sagt ja, genau, He-Man sagt aber, er wird natürlich sich dem stellen, dem ganzen, der ganzen Situation, denn auch seine Freunde würden sich jeder Gefahr stellen. Er hat gute Freunde und die kann niemand trennen, wie ihr beide wisst.
Sollen wir es kurz ansingen vielleicht?
Oder? Ja, sehr gerne. Okay. Ja,
gute Freunde kann niemand trennen.
Ja, und dann geht es weiter. Leider versagen die Waffen. Die Waffen versagen. Nichts funktioniert mehr. Also ohne Wirkung, die Waffen funktionieren nicht. Sie landen und versuchen es zu Fuß. Ebenso vergeblich. 12 finstere Gestalten, wo auch immer sie hergekommen sind, sind schon von der Horde, von Hordak, aber wir wissen es nicht genau. Werden wir in der Analyse genau besprechen.
Ja, von einer Horde.
Ja. Von einer Horde, genau. Und sie stellen sich den 4 Helden in den Weg und finden und schaffen es auch, diese eigentlich in die Flucht zu schlagen.
Genau. Ja, was müssen das für 12 finstere Gestalten sein, die He-Man zurückschlagen können? Jedenfalls kommt He-Man und die verbliebenen Masters extrem enttäuscht wieder, kehren sie zurück zum Königspalast. Stratos ist richtig aufgebracht, oder? Der will dann, als He-Man sich in Prince Adam heimlich verwandelt, will dann noch Prince Adam dazu auffordern, mitzukämpfen, weil sie benötigen ja jeden Mann. Und Adam winkt aber ab. Er sagt, ach, lass uns doch mal, lieber Cringer, komm mit in den Windrider, wir fliegen mal in den Wine Jungle, ja, so ein bisschen ins Grüne, wir gehen ein paar Blumen zeichnen. Aber das war nur eine Finte von unserem listigen Prinz Adam. Er will nämlich als Prinz Adam Richtung Snake Mountain fliegen, denn da ist er ja harmlos, da wird ihn keiner von den Bösewichten so wirklich beachten. Und so möchte er sich zur Burg hinschleichen und Cringer verzweifelt, als er das diesen Plan von Adam hörte.
Ist ein sehr, sehr guter Plan. Ist ein sehr, sehr guter Plan, es einmal als Adam zu probieren. Und er findet auch einen Weg da so durch diese Monster und durch diese Scharen von unguten Gestalten und kann die Burg betreten. Und keiner achtet auf ihn. Jeder weiß, gegen Adam brauchen wir nicht das Schwert erheben. Und ja, letztendlich finden sie auch die Tafel der Magier und auch diesen Kristall, der ist da wahrscheinlich daneben gelegen. Und ja, fast haben sie es schon geschafft. Und sie müssen nur noch zum Vulkan der endlosen Tiefe. Also mittlerweile hat sich, glaube ich, der Adam auch wieder verwandelt in He-Man. Mhm. Und ja, genau, sie reiten, oder der Battle Cat reitet und He-Man reitet, na, so ist es, He-Man reitet auf dem Rücken von Battle Cat zum Vulkan der endlosen Tiefe und dort treffen sie aber in der finalen Kampfszene auf Skeletor.
Aber erst genau. nachdem das schon reingeworfen wurde, ne?
Genau, ja, sie verwandeln sich in der Burg und stürmen hinaus, niemand kann sie aufhalten und sie reiten auf den Vulkan zu. Nur dort kann der Kristall zerstört werden, der dem Magier zur Rückkehr verhelfen kann. Und ja, He-Man wirft die Tafel auch ungehindert in den Vulkan, die Tafel und der Kristall. Und man hört noch den letzten Aufschrei. Der Magier, der verhallt noch so in der Ferne, die schwarze Flamme über Snake Mountain erlischt und die Magier sind somit besiegt, ja.
Und Skeletor-Schergen verschwinden auch, die laufen mal weg.
Naja, der Skeletor, der taucht ja jetzt gerade erst auf. Skeletor ist natürlich noch nicht besiegt, weil der ist jetzt so richtig stinkig und.
Ja, aber er ist alleine. Er ist alleine, das meine ich, er hat keine Helferlein mit.
Ja,
das spricht Themen noch. Ganz
du weißt eh, wie das ist bei einem 400-Meter-Lauf. Einer ist Erster und der andere ist Zweiter und irgendwann trudeln dann auch die Nachzügler noch ein, aber Skeletor taucht auf jeden Fall auf und will an He-Man Rache nehmen. Ja, da entbrennt ein wilder Schwertkampf, bei dem Skeletor schließlich passiert ihm etwas. Was passiert, Olli?
Er stürzt ab, Dieter, er stürzt ab. Er kann sich nicht mehr halten, rutscht über die Kante und Aber.
Ja, oh mein Gott, oder? Unser Skeletor. Der stürzt jetzt wirklich in den Vulkan der endlosen Tiefe. Chrissy, wie ist es denn dir so ergangen, wie du das gehört hast beim Autofahren?
Ja, es war okay. Also ich war sehr froh, als Skeletor dann weg war.
Hast du gedacht, Eternia, nie mehr gerettet. Wieder in Gefahr. Folge 17 ist die letzte Folge, alles gut.
Eternia ist safe und ja? Habe ich durchatmen können wieder mal, weißt du? Ja.
Ja, cool.
Ja, ja. Und ich meine, mir ist schon so gegangen wie He-Man. Also He-Man hat ja versucht, Skeletor noch zu retten oder aufzufangen. Es ist ihm aber leider nicht gelungen. Leider. Und das war für mich schon, muss ich sagen, das zeigt, wie gut He-Man in Wahrheit auch ist, oder?
Ja, He-Man ist einfach selbstlos und aber noch manchmal ein bisschen ein Machtschädel ist. Er ist einfach, er ist grundgut und er will auch seinem schlimmsten Feind, wünscht ihm nichts Böses. Er wollte ihn noch halten, aber hat ihn nicht mehr festhalten können.
Es ist leider nicht ausgegangen und das sagt er dann immer und immer wieder und dann hat man ihm wirklich leid getan.
Voll.
Weil es ist nur so rechtfertigt.
Gegensatz zu Battle Cat, der ist nicht grundgut, oder? Weil er freut sich, dass Skeletor tot ist und versteht es überhaupt nicht, dass He-Man ihn retten wollte.
Aber He-Man, aber, ja, He-Man ist traurig, er konnte Skeletor nicht retten, aber Olli, Ein anderer hat Skeletor gerettet.
Ja, es ist Hordak, sein ehemaliger Lehrmeister. Er hat Skeletor aufgefangen und er ist wieder hier. Er ist zurück auf Eternia mit seiner wilden Horde und verbündet sich jetzt mit Skeletor, um in der Zukunft für weitere Spannung zu sorgen, ja, liebe Leute.
Hordak, jetzt wird alles gut.
Genau. Oder Gott sei Dank werden auch die Freunde befreit. He-Man und Battlecat wollen zurück in die Burg Drachenstein nach Snake Mountain, aber sie kommen ihnen schon lachend entgegen. Orko hat es geschafft, zumindest glaubt er das. Und die Reunion der Friends ist perfekt. Apropos Reunion der Friends, das kommt jetzt auch auf uns zu, nebenbei zu, also als zweites großes Highlight neben der Masters Netflix-Serie.
Du meinst die Erfolgsserie aus den 90ern, Friends?
Ganz. Ja, und 2000ern.
Und 2000ern, ja. Auch das. Ja. Ist natürlich absolut der Masters of the Universe Revelation unterzuordnen, wenn ihr mich fragt, ja. Aber natürlich.
Ja, vor allem, auch wisst ihr, was ich ja gehört habe, ist, dass da die Friends ja nicht die Friends spielen, sondern sich selbst, also in real life.
Ah, okay.
Naja. Okay. Also aufpassen. Und
ohne fürs Skript. Ohne fürs Skript. Aufpassen. Wir eigentlich auch, ohne fürs Skript da eigentlich immer alles wissen.
Also nicht, dass du da nicht zu viel erwartest.
Ganz richtig.
Na, da erwarte ich mal im Gegenteil zu Masters of the Universe Netflix-Serie sehr, sehr wenig.
Ja, ihr schweift ab, darum hole ich euch wieder zurück.
Danke dir.
Was für eine Geschichte, oder? Liebe Leute, ich meine, das war doch unglaublich spannend.
Ja, vor allem die Wendung zum Schluss mit dem Hordak, wow.
Die damit Wendung zum Schluss.
Die kommen für mich, ja.
Ja, also die, so wie ich nenne, die Reunion of Evil, Hordak, der Lehrmeister und Skeletor schließen sich zusammen. Mhm. Super geiler Turn in der gesamten, also in der Hörspielserie. Ja, dann lasst uns noch ein paar schöne Szenen hervorheben und ein paar schöne Momente in unserer Analyse, oder? Steigen wir ein.
Gerne. Sehr, sehr gerne. Ja, Opener, oder? Du hast es eh schon gesagt. Immer schön, wenn es mit den Bösewichten beginnt. Ist sehr atmosphärisch, finde ich. Und die Sprecherleistung ist auch gleich am Anfang von Webster, von Skeletor, beziehungsweise von deren Sprechern einfach hervorragend. Es zieht einen in den Bann. Es ist herrlich.
Ja, genau so erlebe ich es auch. Opener mit dem Bösen, das bringt immer schon, das bringt eine andere Stimmung in die Folge rein. Zuerst mal wirklich schon die gleich der Spannungsbogen geht mal steil hinauf. Oh Mann, Skeletor hat schon wieder was gefunden. Und ist für mich immer diese Folgen, die transportieren was ganz Besonderes. Ja. Genau. Was mir da auch aufgefallen ist, ist, wie er den Kristall berührt, wieder so eine musikalische Untermalung, eine erwähnenswerte, so richtig ein bisschen Horrormusik, oder? Klingt nach Horrorfilm.
Horrormucke, Vollgas.
Ja, es war dann danach, also das, ich weiß nicht, wie ihr die Analyse macht, aber ich greife es einfach einmal vor, als sich die Schlünde der Hölle öffnen und Skeletor da angeblich im Vulkan versinkt, dann da ist die Musik für mich auch sehr, sehr speziell gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr euch nur daran erinnert. Das war auch sehr, sehr, sehr düster. Und etwas, was man vorher noch nicht gehört hat. Also ich zumindest nicht in den Hörspielen.
Die hab ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf bei der letzten Szene. Aber insgesamt muss man sagen, bei der Folge, die musikalische Untermalung ist großartig. Mhm. Also Soundeffekte sind super. Und auch
überhaupt
wenn wirklich Musiken zum Einsatz kommen. Wie zum Beispiel ja, überhaupt die Tanzmusik.
Aber die Story ist ja auch, das ist ja außergewöhnlich gut. Kann ich das so sagen? Das ist schon ein gutes Drehbuch, ja.
Das kannst du zwei Masters-Fans wie dem Olli und mir, kannst du das auf jeden Fall sagen, dass du die Story
gut findest. Ich würde das kannst du es in dem Podcast sagen. Ja.
Genau.
Ja, was hältst du denn vor allem vom Magier, vielleicht nur bevor wir zum Königspalast kommen?
Die Magier.
Du hast da was Wunderschönes da hingeschrieben ins Handout, und zwar, er ist wie ein böser Geist von Castle Grayskull, nur mit klaren Anweisungen.
Ja, wo man nicht denken muss.
Habe ich sehr amüsant gefunden.
Oder?
Das ist richtig, ja.
Genau.
Finde ich total.
Ja. Ist eigentlich super. Richtig. Endlich hat der Skeletor auch jemanden, der ihm so Tipps gibt gegen den bösen He-Man. Und ja. Er sagt ganz klipp und klar, nimm ihm seine Freunde, nimm ihnen den Lebensfunken. Da sind die Pläne, bau die Maschine.
Ja, das hätte sogar der Beastman nur kapiert.
Ja, wo war der eigentlich heute in dieser Folge?
Ja, kommt der vor. Wie sie mit dem Netz lauern.
Ja, okay.
Orko haben wir schon.
Naja, ja, weil es sehr kleine Rolle.
Ja, Beastman.
Ist super.
Orko haben wir schon.
Jedenfalls, um es nicht unerwähnt zu lassen, so wie auch in Folge 16 ist der Webstore hier der, wie soll ich sagen, dass der Vernünftige von den Bösen, der auch so ein bisschen Kritik, aber zumindest Zweifel anbringen möchte, oh, ist das wirklich so schlau, das, was wir hier machen?
Wird ja, aber das ist ignoriert. Das Problem ein bisschen auch vom Webster. Er bringt zwar immer Kritik an, aber er findet nie Gehör. Und er schafft es einfach auch nicht, das Ganze durchzuziehen. Das heißt, man kann ihm auf der einen Seite jetzt vorhalten, dass er es nicht energisch genug gesagt hat, auf der anderen Seite, ja, er zeigt auf und versucht, den Weg Skeletors zu ändern, aber trotzdem, ja, genauso wie in der letzten Folge, war es ja genauso, oder?
Ja, er ist noch nicht auf Augenhöhe, oder? Das, was der Merlin geschafft hat, das ist der Webster noch nicht. Aber
er ist interessant, aber immer noch untergeordnet.
Ja, untergeordnet, ich kann mir aber ehrlich gesagt der Webster sehr gut als Überläufer vorstellen. Mhm. Also Webster würde, also ist er ein vernünftiger Mann.
Oder? Das ist was mir noch fehlt bei den Masters of the Universe. Das wäre richtig, weil wir haben ja auch schon einige Male da das Wrestling-Kosmos mit dem Motu-Kosmos vereint. Da gibt es das ja ständig, dass man von gut auf böse schwenkt und wieder zurück. Das wäre schon, das wäre ein Kandidat. Das habe ich mir interessanterweise auch gedacht, super. Lieber Christian.
Ja. Ja. Oder ein Stinkor wäre auch ein Kandidat, oder?
Du, der soll in der Höhle bleiben, das ist vollkommen okay.
Früher Bastian Booger und dann, wer war er dann nachher? Nee, ich glaube, der war immer Heel, aber...
Ja, der Rock. Achso, na, das ist einer von den Steinmenschen. Im Königspalast, da haben wir eh schon relativ viel darüber geredet jetzt, gell? Wir haben über die Tanzmucke geredet, beziehungsweise über die Tanzmucke noch nicht, aber wir haben über links, rechts, rechts verbeugen.
Ja, aber
haben wir kurz geredet und über die Tila sowieso gleich mal der Christian am Anfang.
Lieber Olli, lieber Christian, jetzt machen wir bitte eines. Jetzt macht ihr alle die Augen zu und stellt euch den Tom Selleck als Magnum vor im Hawaii-Hemd, wie er sagt, links verbeugen. Das
passt voll gut.
Oder?
Ja, und ich muss sagen, ich sehe ihn die ganze Zeit vor mir. Ich habe diese Magnum-Stimme so verinnerlicht, dass ich mir. Also ich mag die Stimmen extrem gerne.
Ja.
Aber ich kann den He-Man da den Adam vom Magnum nicht trennen. Das schaffe ich nicht.
Adam mit Schnäuzer.
Aber es stört überhaupt nicht. Es ist eine sehr beruhigende, für mich sehr beruhigende, jetzt sage ich es wieder, heimelige Atmosphäre, die diese Stimme schafft. Und mit der Stimme habe ich viel gute Erinnerungen. Drum. Alles Gute dieser Stimme.
Auch wunderbare Jahre könnte man sich auch vorstellen.
Ja, genau, das ist es ja. Diese Stimme ist die wahrscheinlich beste Stimme der 80er. Man kann es so sagen.
Ein temperamentvolles Mädchen, oder? Es kann die Tila sein, es kann die Winnie sein, ganz egal.
Wir wissen ja bereits vom Christian, dass die Gartenszenen, die ruhigen, angenehmen Gartenszenen in ihm heimliche Gefühle auslösen. Das hast du ja in der letzten Folge auch schon gesagt und du hättest ja gerne mal eine ganze Folge nur Gartenszenen.
Oder dann hat er nur wunderbare Jahre im Kopf, oder? Dann stellt er sich das so vor.
Blumen riechen oder betrachten oder meditieren über einer Blume mal oder sowas, warum nicht?
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der Tom Selleck mit der Monica gemeinsam tanzt vielleicht, weil wir vorher schon über Friends geredet haben, oder? Da kommt er ja auch vor.
Ja, genau.
Ah,
die Szene mir. Natürlich sehr, sehr gut gelungen. Ich finde sie wirklich gut gelungen. Der Adam tanzt. Tila kommt vorbei. Ich glaube, das haben wir schon öfters mal ausgeführt, einfach die klassische Konfrontation Tila und Adam. Aber auch das passt, das war hier nicht irgendwie angestrengt oder mühsam strapaziert.
So ist es. Und dann geht's weiter. Während es bei uns ja gleich die nächste Szene ist und eigentlich auch im Hörspiel, behauptet ja der liebe Erzähler, dass es eine halbe Stunde später sei.
Später?
Ja.
Später. Eine halbe Stunde später ging Adam in den Garten.
Genau. Bitte aufpassen, liebe Hörer. Horst Naumann sagt diesmal eine halbe Stunde später.
Neumann, oder? So sagt das, oder?
Nein, Naumann. Genau. Ja, es klingt so ein bisschen so wie der Olli, wenn er am Freitag zu lange fort war und dann einen Podcast aufnimmt.
Das ist einfach echt, Alter.
Wo er halt die nicht mehr sich so ganz klar artikuliert. Und das wird man in dieser Folge noch das ein oder andere Mal hören. Dass,
wobei ich muss sagen, das sind meine Lieblingspodcasts mit ihm gewesen immer. Wenn er so mit seinem Hangover da hängt. Ja. So wehrlos eigentlich auch dem ausgeliefert ist, was man sagt.
Genau. Dem anderen Podcaster ausgeliefert. Ja. Naja, das ist seltenst der Fall gewesen.
Übrigens, liebe Machtschädeln da draußen, hört euch die Christoph und Lollo-Folge an. Die rechte und die linke Hand des Podcasts. Das ist zum Beispiel so eine. Oder alle Folgen, die was nicht, von Juni bis September 2020 ausgestrahlt wurden.
Genau, oder horcht euch die Jesus-Folge an. Allerdings gibt es da sehr, sehr viel Material, das ich noch in der Hinterhand habe.
Oh.
Da hat den Christian erwischt. Ganz, ganz heftig sogar.
Das ist ganz, ganz heftig. Naja, es erwischt uns ja beim Machtschädel auch mal, wenn ich an unsere letzte Folge so zurückdenke.
Ja,
aber gut, aber trotzdem zurück zu den Szenen. Ich greif's gleich vorweg, in der Szene, wo Man-at-Arms und Teela die Falle von Skeletor gestellt wird, da sagt der Horst Naumann nochmal, da bemüht er sich, es wirklich korrekt zu sagen, und er sagt, es war 2 Stunden später, aber er sagt wieder das A so komisch. Aber diesmal mit einem harten T. Da hat er sich bemüht, später. Der gute Horst. Und es war noch nicht der letzte Fauxpas vom Erzähler, das vorweg. Aber in dieser Szene, Olli, da haben wir in Skeletor und in Beastman in einem sehr netten Dialog, wie ich finde. Magst du da was dazu sagen?
Ja, ja. Also es ist ja einer von vielen Klassikern. Während natürlich der Mechaneck vielen von euch da draußen auch noch im Kopf ist mit seinen schönen Szenen, ist in Wirklichkeit auch eine unfassbar gute Szene. Der Peter Bassetti sagt zum Beispiel, wie er über den Orko spricht, als er sich in den Garten des Palastes beamen wollte. Und bezeichnet Beastman natürlich wieder als Dummkopf, obwohl der nur sagt, haha, Orko haben wir schon. Natürlich Beastman, du Dummkopf. Einfach so im Vorbeigehen, einfach
völlig
mal so, du Dummkopf.
Ja.
Also wirklich richtig Mobbing pur.
Ja, du warst die einfach unten halten, ja, die nicht so sehr aufmucken lassen. Ja, na, Peter Passetti ist unglaublich in diesem Dialog. Also so wie er das rüberbringt, richtig in voller Ekstase und Freude über seinen Plan, der aufgeht, ist er einfach, ja, übertrieben geil drauf. Er lacht unglaublich fies, ja. Beastman fragt ja, du willst sie töten? Na, Webster fragt ihn dann, du willst sie töten? Und Skeletor lacht, fieseste Lache ever vom Skeletor. Und es ist ganz wunderbar, wie hier der Peter Passetti diese Dialoge anlegt. Und Beastman natürlich, unser Christian Rode, auch sehr gut. Webster, es ist so ein Dreiergespann hier. Echt eine richtig, richtig gute Szene. Und drum, Olli, du hast das gesagt, den meisten ist diese Folge wegen dem He-Man und Mechaneck-Dialog in Erinnerung.
Mechaneck.
Aber die Bösen haben in dieser Folge genauso schöne Dialoge und mindestens genauso erinnerungswürdig.
Und jetzt sage ich euch nur was, liebe Leute da draußen. Also ihr habt ja am Anfang als Intro diesen von uns eingesprochenen kleinen Hörspieldialog gehört, wo ich mich natürlich auch bedanke bei unseren Freunden. Aber es ist wirklich nicht leicht. Wir sind natürlich keine Profis und das hört man auch, soll auch nicht so sein. Aber wenn man es ein bisschen versucht nachzumachen, dann merkt man einfach, was dieser Peter Bassetti und auch alle anderen können. Das ist so gut. Und diese, das ist auch das Geheimnis, das habe ich mit dir, Christian, letztens am Telefon in einem Privatgespräch besprochen, dass das einfach das Geheimnis von Hörspielen natürlich insgesamt, aber auch besonders von diesem Hörspiel ist, von diesen Hörspielen der Masters of the Universe, dass diese Figuren einfach Leben eingehaucht wird und Charakter, weil man muss sie in einem Hörspiel einfach anders aufbauen als in einer Serie, weil man das Bild nicht dazu hat. Und da muss man schmieren, komödiantisch delivern, wie es der Peter Bassetti macht oder eben machtschädelmäßig. Und je mehr Folgen wir besprechen, desto mehr verstehe ich das Ganze einfach auch schon.
Ja.
Also wir haben ja auch sehr, sehr, sehr blank eigentlich angefangen mit diesem Projekt, muss man jetzt ganz ehrlich zugeben. Ja.
Und man muss als Peter Bassetti einfach auch, man soll sich ja nicht so wiederholen, dass es für die Hörer langweilig wird. Also man muss da schon, ich finde fast, der bringt so die Tagesverfassung vom Skeletor rein. So wie du sagst, der entwickelt den...
Ja, da muss ich sagen, das ist mir fast dann ein bisschen zu abwechslungsreich. Also ich hätte gern mehr Konstanz drinnen.
So wie bei den Königspalast-Gartenszenen.
Genau.
Ja, das ist mehr so deins.
Genau. Ja, aber ich gönne euch den Passetti total, okay?
Ja. Ja, Dieter, zitieren wir noch ein bisschen. Ein interessanter, ja, er sagt ja zum Beispiel, zu spät, zu spät. Und er sagt auch, packt sie, fesselt sie.
Ja.
Oder gesundes Leben.
Na besonders, also besonders in Erinnerung bleibt auch, er erklärt dann Webstor, was er so vorhat. Und er sagt, ja, ich mache genau das Gleiche, was deine Spinnen auch machen. Und Webstor ist ja wirklich ein bisschen atypisch, so, meine Spinnen sind schnell, sie quälen ihre Opfer nicht, sie sorgen dafür, dass im Wald gesundes Leben gedeiht. Und der Skeletor reagiert so drauf, gesundes Leben, es fehlt nur noch, dass du sagst, He-Man und Orko werden auch gesundes Leben und irgend sowas. Also so ein Konzept, das Skeletor gar nicht versteht, oder? So ein gesundes Ökosystem, Leben und Leben lassen und nur dann was entfernen, wenn's notwendig ist. Das bringt er da ganz schön rüber, dass er davon nicht wirklich viel hält.
Ist einfach wieder unglaublich toll, wie sie den Skeletor hier darstellen als jemand, der einfach nur an sich denkt und überhaupt keine Ahnung von links und rechts hat. Sehr, sehr herrlich, echt. Gibt es immer wieder so geniale Einfälle von unserem HG in dem Fall.
Mhm.
Genau. Ja. Ja, und interessanterweise, während der Skeletor ja wirklich da on fire ist und auch der Man at Arms ist wahnsinnig on fire, wir müssen das Netz zerschlagen, voll enthusiastisch, ist die Teela wiederum extrem gechillt. Das passt überhaupt nicht zusammen. Sie ist da total ruhig. Und wie wenn es das einfach, also möglicherweise haben die das auch nicht gemeinsam aufgenommen.
Da ist sie im Tanzsaal mit Adam, ist sie, steht sie mehr unter Adrenalin, als wie wenn der Skeletor ein Stahlnetz über sie wirft. Ja, ist richtig.
Es geht nicht.
Aber da fällt mir jetzt eine andere Geschichte ein, ein bisschen wieder was in den Kevin Smith, der die Serie auf Netflix jetzt produziert, wieder reinzubringen. Da gibt es ja ein Buch von dem. Und da beschreibt er seinen Werdegang als Regisseur, und der hatte früher so gar nicht Filme gemacht wie Jerks oder sowas. Habt ihr die gesehen? Oder Clerks eigentlich.
Clerks.
Oder Chasing Amy und so. Und hat dann ein bisschen Erfolg gehabt und hat dann einen Film mit Bruce Willis machen können. Und Bruce Willis hat ihm dann einmal irgendwie gezeigt, dass quasi er der große Hollywood-Star wäre und hat dann bei einer Szene, der schnell zu einem Auto gehen sollen oder schnell in ein Auto rennen und damit wegfahren, und das hat er dann extrem entspannt gemacht und hat es bei dem jungen, nicht so extrem erfolgreichen Regisseur sich einfach nicht sagen lassen, dass er da hinrennen muss. Und jetzt, wenn du den Film dann siehst, siehst du das dann angeblich extrem mies, dass vorher totale Action ist und genauso entspannt wie die Teela geht dann der Bruce Willis zu dem Auto, obwohl er eigentlich total schnell hinrennen sollte. Nur kleine Seiteninformation jetzt, okay?
Mhm.
um die Serie anzuteasern. Kannst du gerne rausnehmen.
Sein Mehrwert. Sein Mehrwert der Extraklasse.
Wie seine zusätzliche Information der Extraklasse.
Ja, vielleicht was mit der Thiele auch so. Weißt du, da gibt es ja den Hörspielregisseur und die Thiele wollte es einfach nicht hektisch einsprechen, sondern einfach hey, ganz gechillt.
Naja.
Oder sie haben einfach nicht dran gedacht, wie die Thiele am Montag aufgenommen hat und der Man at Arms am Mittwoch.
Ich glaube,
das würde ich eher sagen.
Ja, ja, oder die Thiele hat einfach auch, die war auch auf einem Christoph-und-Lolle-Konzert vorher und hat einfach einen kleinen Hangover gehabt am nächsten Tag bei der Aufnahme.
Kann natürlich sein.
Ja, ja. Du, Burschen, wie schaut's aus? Können wir weitergehen in die nächste Szene? Ja. Ich würde sagen, ja. Sonst wird das wieder so ein ewig langes Ding und ihr wisst, wer diesen Podcast schneiden muss. Hör
auf zum Reden und geh weiter.
Ja, ich bin ja schon weiter. Ja. He-Man, Battle Cat, Burg. So, wieder.
Da fällt
was gibt's
auf,
da Tolles zum Sagen?
Battle Cat diesmal ganz ungestüm und richtig, er brüllt hinein in die Burg. Geist von Castle Grayskull, wo bist du? Und so richtig, respektlos. Er wird dann auch von He-Man sofort belehrt. Alter Kater, so verhält man sich nicht den Geist von Grayskull gegenüber. Also da, wir haben heute schon gesagt, der Jochen Sehrend wird aufzeigen, da schon das erste Mal als Battle Cat mal richtig, richtig voll Energie und ja, fährt über alles drüber. Genau.
Weiter.
Naja, ich kann zum Battle Cat noch sagen, nachdem sie mit dem Geist gesprochen haben, da kommt ja der für mich schönste Satz in dieser Folge vom Battle Cat, nämlich so: Jedes Mal muss der Geist verschwinden, bevor wir begriffen haben, um was es geht. Man muss denken, immer wieder denken, oh, da kämpfe ich doch lieber.
Wow.
Das hast du sehr das schön gemacht.
Hey, ganz ehrlich, das solltest du sprechen, falls wir das jemals wieder, falls wir so wirklich als He-Man-Hörspiel machen, dann solltest du Battle Cat sprechen. Fix.
Bitte.
Ich werde morgen probieren, den Seewitz zu sprechen von Asterix bei den Schweizern.
Schickst
du ja, herrlich.
Bitte. Ja, genau. Also Battle Cat. Yeah.
Und dann.
Unglaublich. Und dann, in diesen Dialogen und in diesen Szenen.
Einer der Gründe, warum er die Ehre gehabt hat, heute besprochen zu werden.
Unbedingt.
Ja, Snake Mountain ist begleiten mit der dramatischen Musik rüber nach Snake Mountain. Und
das ist vor dem Skeletor-Theme, ne?
Das ist ganz richtig. Ich habe mich da gefragt, es wird ja erklärt, dass auch Ramen und Bassoff gefangen worden sind.
Das musst du mal schaffen.
Wie haben sie das geschafft? Das haben sie nicht erklärt, die waren einfach weg.
Ist ein bisschen schade, ja. Ist ein bisschen schade, dass da von dass da keine Sprecherrolle.
Ja, und sind das eigentlich gute Buddies, Ramen und Bassoff, dass die immer gemeinsam abhängen und so?
Nee, ich habe immer gedacht, dass Orko und Bassoff so gute Buddies sind. Der Orko, der nennt ihn ja liebevoll Bassilein und war auch in einer anderen Folge bei Skeletor Sieg, da war er auch bei seinem Freund Bassoff und so, die sind da Best Friends Forever. Aber Ramen, ich glaube, die hat er getrennt voneinander gefangen.
Getrennt voneinander?
Ja, ich glaube schon.
So aber wie bei Herzblatt.
Ja, getrennt voneinander befragt. Der Ramen ist ja kein Typ, der viele Freunde hat, oder? Wer schaut ja immer anders aus. Ich habe mir das immer, also Orko und Ramen, die stechen doch bei den Masters ein bisschen aus der Norm heraus, gell?
Definitiv.
Das ist sicher schon auffallen. Ihr seid schlaue Kerle, das wisst ihr, oder?
Die sind auch beide nicht so beweglich wie die anderen. Ramen, keine Beine, die man bewegen kann. Der Orko hat sowieso keine Beine.
Mhm.
Definitiv.
Bei der neuen
Ausgabe. Ja, und dann Ramen, den fängt man auch nicht so leicht mit einem Stahlnetz, oder?
Na, der zischt doch da durch, oder?
Ja, da muss man sich irgendwas anderes überlegen. Gut.
Der Dialog zwischen Webster und Skeletor, das haben wir ja vorher schon gesagt, der ist natürlich extrem atmosphärisch. Und habt ihr bemerkt, oder ist euch
das
aufgefallen?
Dass du oft atmosphärisch sagst in letzter Zeit, ja, das habe ich bemerkt.
So, der Christian muss jetzt leider gehen, also er hat einiges noch zu tun. Na, aber die Türgeräusche auf Snake Mountain, diese schweren Türen, das ist mir heute das erste Mal aufgefallen.
Ja.
Das hat mir richtig Spaß gemacht, wenn sie von einem Raum in den anderen gehen und dann
dieses ganz langsame Quietschen, cool. Ja, stimmt. Hm.
Ja, das Einzige, was mir dabei gleichzeitig auch wieder ein bisschen rausgebracht hat aus der ganzen Szene, waren die Schritte, weil es waren eher so Stöckelschuh-Schritte oder zumindest Ballschuhe oder so.
Ballschuhe.
Weiß ich genau.
Der hatte das Skeletor natürlich Absätze, das ist auch klar. Nein, es waren so Cowboy-Stiefel.
Die Tanzschuhe vom Cowboy-Stiefel.
der legte sich schon die Stiefletten an, wenn er zum Magier geht oder wenn er die Gefangenen verhöhnt. Natürlich.
Na gut, ich meine, als Keldor war er ja auch immer recht gestylt. Vielleicht hat er da noch was im Schrank stehen.
Was jetzt aufträgt.
Er hätte ja auch die Tafel der Magier im Schuhschrank verstecken können, oder? Da hätte der Adam und der Cringer hätten es nicht so schnell gefunden. Nein, ja, aber voll. Zurück zu dem Dialog Skeletor Webster. Also was mir da schon aufgefallen ist, Hall-Effekte sind hinterlegt, oder? Das, so wie du auch gesagt hast, Olli, das Ganze sehr, sehr düster, sehr, ja, mittelalterlich, wie sagt man da? Halt so wirklich so angelegt, ja, die sind jetzt da irgendwo
hast du
in einem.
Hervorragend beschrieben.
In einem ganz.
Ich würde fast sagen, atmosphärisch.
Naja, das habe ich jetzt versucht zu vermeiden.
Ich bin und leider schon weg, halt sonst würde ich was sagen jetzt.
Und was halt da auffällt, der Webster ist so richtig verzweifelt, oder? Der spürt das einfach schon, was der Skeletor ja auch spürt, aber noch nicht zugibt. Er fleht ja den Skeletor wirklich an, dass er ablässt von seinem Plan. Und
du redest wirres Zeug.
Genau, wieder ein klassischer Passetti oder ein klassischer Skeletor eigentlich. Er ignoriert es. Du redest wirres Zeug.
Ja, machttrunken, würde ich sagen. Aber darf ich an die letzte Folge erinnern? Das Kerl ist einmal gesagt, wie er sagt, da an der Skeletor ignoriert es oder so. Oder er spürt es schon. Es war doch in der letzten Folge bereits, dass Skeletor gesagt hat, dass ihm bei dieser Maschine irgendwie unheimlich, dass es unheimlich war. Erinnert euch doch dran. Könnt ihr euch nicht mehr erinnern? Ihr könnt es euch
schon,
doch erinnern.
Schon, ganz richtig, schon. Ja.
Da war ihm unheimlich.
Natürlich, weil eben diese verschollenen Magier, das frage ich mich ja, das ist um wieder bei Fantasy-Klischees zu bleiben. Es kommt ja dann an einen gewissen Punkt von seiner Fantasy-Geschichte, kommt dann immer auf, ja, früher, da gab es noch
viel mächtigere. Bösewicht,
der war noch viel böser und noch viel mächtiger.
Ganz genau.
Und das ist beim Herrn der Ringe so, das ist bei allen Game of Thrones, wo auch immer, gibt es irgendwann so ein Thema. Und der Skeletor, der Oberbösewicht, spürt das natürlich auch. Die alten Mächte, mit denen ist nicht gut oder mit denen ist nicht zu spaßen.
Und Kirschen essen, geht's mit Skeletor weiterhin? Kirschen essen, nein. Nur wie geht's jetzt weiter? Jetzt hat es wieder probiert, das Skelly.
Ja, ich sagte, wie es weitergeht. Es geht weiter im Königspalast. Nämlich.
Danke.
Es geht weiter im Königspalast. Nämlich He-Man, der einfach komplett ratlos von der Burg Grayskull zurückkommt, der fragt Mechanic, den er da antrifft: Mechanic, hast du irgendwas gesehen? Und dann entspannt sich was.
Bester Masters-Dialog der Folge. Also iconic, würde ich sagen.
Unbedingt.
Also, Honig für die Seele, wenn du mich fragst. diesen
ja. Und ich habe mich immer gefragt, was ist deine Faszination oder eure Faszination mit dem Mechanic?
Ja.
Und hast das was haben du die Koffern da damit? Ja, warum taugt ihnen der so? Und jetzt weiß ich es, liebe Leute.
Jetzt
weiß ich es. Ja.
Na, also ich glaube, man kann es schon zugeben, oder? Das ist von der Folge wirklich der beste Dialog. Es sind die anderen Dialoge auch großartig, aber hier ist einfach Mechanic so schön angelegt, wie er so ein bisschen selbstverliebt, selbstverspielt, He-Man zu einem extrem kritischen und bedrohlichen Thema einfach so ganz aus seiner eigenen Laune heraus antwortet.
Na gut, ist ein Siegertyp, ne?
Ja, der Mechanic, der ist so ein Siegertyp, dass er einfach sich von He-Man dann nicht unter Druck setzen lässt.
Lieber. Genau, nur nicht zu eilig mit den jungen Einhörnern.
Genau, die jungen Einhörner, genau.
Genau. Und der auch einfordert, Großartig. Oder? Wo bleibt das wohltuende ja. Kompliment? Lieber He-Man, jetzt sagen wir mal was Nettes, ja, dann ist so wie man, wie bei den Mafia-Filmen, wenn man Informationen haben will und da so einen Dollarschein rüberschiebt und dann kriegt man wieder zwei Sätze, ja, und für die nächsten zwei muss man wieder Scheinchen rüberwachsen lassen. So ungefähr liegt es ja, der Mechanik.
Die Zeiten, an. Sie eilen dahin, doch niemand vermag
Mechanik.
Ja. So ist es, ja. Na, er ist ja ungeduldig, obwohl er eigentlich ein bisschen mehr Geduld an den Tag legen könnte. Hat er ja beim Orko im Normalfall auch, der He-Man, nicht?
Die hat er beim Orko, aber da merkt man, der Mechanic schafft es wirklich, He-Man mehr aus der Fassung zu bringen, als wie Orko, wenn er die Sonne wegzaubern will, oder?
Ja, ja, weil das war in He-Man vollkommen auch, egal, die Sonne wegzaubern. Das, das hat er sehr, sehr lässig weggesteckt, das stimmt, ja.
Na, aber jede Blödheit vom Orko vertragt der He-Man viel besser, als wie wenn der Mechanic einfach so frei von der Seele weg ein bisschen zu plaudern beginnt.
Ja, ich glaube, neben ihm scheint keine Sonne. Wirklich das glaube ich. He-Man will schon scheinen. Da würde nicht, dass da der andere Typ dort neben steht, der genauso scheinen möchte wie er. Oder vielleicht sogar noch mehr.
Ich kann mich ja sehr gut mit dem Mechanic identifizieren, denn wenn er vom He-Man da zurechtgewiesen wird und sagt, ich verstehe schon keine weisen Sprüche, aber das ist schwer für mich, weil du immer abschweifst. Und so geht es mir ja heute auch die ganze Zeit.
Die ganze
Zeit. Wird hier abgeschweift ohne Ende. Und ich muss euch da wieder auf den Pfad der Tugend.
Ich vergesse immer, dass das so ein strenger Podcast ist, wo man so
ja, strengen. Wenn du schneidest, dann kannst du von mir aus 2 Stunden Podcasts aushauen, wie du willst. Das ist mir völlig wurscht.
Hey, Olli, wo bleibt das wohltuende Kompliment? Wirklich, das frage ich jetzt einmal.
Ja, wie wäre es einfach mit, hey Chrissy, super, dass du dabei bist im Podcast. Ganz toll. Wir freuen uns sehr.
Ja.
Chris, ist super, dass du dabei machst, bist im Podcast.
Du hörst du das an, du kannst mehr super aktiv irgendwas dazu sagen.
Du, Chrissy, da wollen wir so ein gesundes Podcast-Erleben haben, oder? Einen gesunden Podcast. Und der Olli sagt so,
gesunder Podcast. Ja. Ihr könnt jetzt den Hexen ja, so sagen, bei der Ungeduld, die du an den Tag legst, habe ich den Eindruck, dass du es eilig hast.
Ganz richtig. Aber lieber Olli,
wobei die Zusammenhänge, um jetzt wieder zurückzukommen, den Zusammenhang habe ich eigentlich nie kapiert. Warum sagt der Mechanic das? Weil bei der Ungeduld, die du an den Tag legst, habe ich den Eindruck, dass du es eilig hast. Warum? Warum sagt er das? Könntest du mir das erklären?
Ich würde es nicht abschweifen an dieser Stelle, aber wenn du magst, dann
erklären kann dann, das. Oder in einem privaten Gespräch können wir es ihm dann erklären.
Also wenn ihr das wissen wollt, liebe Machtschädeln da draußen, dann bitte postet uns das und wir schreiben es euch in einer privaten Nachricht.
Genau. Na, ich kann das schon sagen, weil nach Mechanic, da kommt ja der Stratos und berichtet auch was, nämlich, ich glaube, dass wieder irgendwer gefangen, dass der Fisto gefangen genommen worden ist.
Schreckliche Nachricht.
Und der Stratos macht es so im Soldatenrapport-Stil.
Mit der eisernen Faust.
Kommt, berichtet, Fisto, der Zuverlässige mit der eisernen Faust, ist gefangen genommen worden. Und der He-Man sagt, aha, danke, wegtreten. Das ist kurz und knapp. Und da merkt man
so
eben
schon. So wünsche ich mir das auch.
Ja.
So, weiter, nächste Szene.
Naja, warte mal. Du, das Wichtige, lieber Olli, und da musst du mir jetzt Antwort geben.
Okay.
Der Mechanic erzählt ja von der schwarzen Flamme, von einem Magier, der zurückkehrt. Er sagt, dass der durch den Lebensfunken Energie gewinnt. Ja, verdammt nochmal, woher weiß der Mechanic denn das alles? Hat der so gute Augen, dass der bei Snake Mountain beim Kellerfenster reinschauen kann und die Tafeln der Magier lesen kann und da das alles steht? Oder woher weiß er das?
Das ist schon auch ein Knackpunkt dieser Folge, um wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen. Er ist natürlich ein Siegertyp, dem nichts entgeht, aber dass er da die Pläne eigentlich durchschaut als galaktischer Kundschafter, das ist möglicherweise ein bisschen zu viel des Guten. Sehe ich auch so. Mhm.
Genau.
Ja.
Seinen Hals ins Labor von Skeletor hineingereckt und da mal abgelesen, genau, was da auf dem Whiteboard gestanden ist. Wahrscheinlich.
Ich glaube, das geht so ein Whiteboard mit ganz vielen Formeln. Und
ich glaube schon.
Ja, wahrscheinlich.
Und er regt sich dann immer furchtbar auf, wenn die Whiteboard-Stifte weg sind.
Oder wenn es nicht mehr gescheit geht, ne? Wenn die dann zu schwach werden.
Dann schmeißt er es so in die Ecke und ruft nach dem Beastman. Naja, aber jetzt muss ich nochmal was sagen. Und zwar Horst Naumann Nummer 3. Ja? Und zwar, wie die Szene wechselt zu Snake Mountain, da sagt er so, ja, Skeletor bewegt sich leiser und vorsichtiger durch seinen Stützpunkt als sonst. Er spürte, dass ihm die Dinge aus den Händen glitten. Und wann sehe ich das morgen, wozu ich anregen möchte? Ich nur mal anherz, dieses Hörspiel. Beim ersten Mal eine halbe Stunde später, dann in der nächsten Szene 2 Stunden später, da bemüht er sich, das Tee hinzukriegen, und beim dritten, da kommt einfach der Hangover nochmal durch. Er schafft es einfach nicht. Er sagt dann wieder, er spürte, dass ihm die Dinge aus den Händen glitten. Er war nicht topfit, ja. Er spürte, dass ihm die Dinge aus den Händen glitten. Ich sage euch meine Interpretation. Unser wunderbarer Erzähler hat da so seinen schweren Tag gehabt in dieser Folge.
So, ich möchte euch ein kleines, für mich persönlich, der Erzähler bringt ja jetzt was, wo er wirklich die Stimmung sehr gut transportiert auch. Da hat man ja richtig Schiss, und ich habe auch ein bisschen Schiss, weil ich glaube, es ist erst die Hälfte der Kassette, oder? Es ist das Intro für die zweite Seite, oder?
Ja, ist das aber richtig? Du, Olli, am längsten erzählst du immer, wie viel Schiss du hast davor, dass man erst so kurz unter, also dass man so lange schon redet.
Dass du so viel schneiden musst.
Ja, das erzählst du am längsten.
Naja.
Düstere, unheimliche Schatten strichen durch das Gewölbe. Es war, als ob das Böse selbst aus der Unterwelt hervorgekommen wäre.
Hm? Ganz richtig.
Genau so. Genau so musst du die nächste Seite, wenn es tatsächlich so ist, einleiten.
Genau so. Und ich finde ja, dass die Stimmung in dieser Szene wirklich jetzt sehr, sehr gruselig ist. Also das ist schon, das geht schon ein bisschen so ins Horrorhafte hinein. Der Webstore ist ja auch kein Kind von Traurigkeit, der ist ja auch ein böser und mächtiger Kämpfer, aber er kann nicht raus, er verzweifelt, weil er sich nicht wehren kann gegen die Magier. Das Skeletor, lieber Olli, lieber Chrissy, wenn ihr da genau hingehört habt, der lacht schon so ganz seltsam, oder? Die Magier werden mich nicht überlisten. Also nicht so wie noch vorher in der Szene, wo er Tila und Man-at-Arms geschnappt hat, sondern einfach wirklich unsicher und ja, also es überkommt einem das Gruseln, wenn man das so hört, ja.
Wie? Ja, es ist super. Also Passetti wieder ganz spitzenmäßig. Also er kann das einfach so, wie es gerade passt, sich einstellen auf die Situation, und dann ist er wieder stark und fies und quält seine Gegner. Es ist einfach herrlich.
Genau.
Passetti spitzenmäßig in Top.
Da moduliert er wirklich ganz unglaublich. Also mal unsicher in der Stimme und dann wieder richtig fies, wenn er Orko und Tila verhöhnt. Das genau. Ist ja ein
alles, was dabei
Ei, und
ist
ein das Ei. Ist auch noch zerbrochen. Ja. Oder? Nichts mehr von Grusel zu spüren da beim Skelly.
So ist es. Ganz genau. Und Angriff auf Snake Mountain steht bevor. Der Stratos fliegt den Talentfighter. Habe ich sehr schmunzeln müssen, weil warum? Er könnte eigentlich auch so fliegen. Aber
wegen der Bewaffnung nehme ich an, oder?
Ganz richtig.
Ja, okay.
Ja, danke, dass du das sagst, Chrissy, weil das wird in diversen Internetforen auch belächelt, aber es ist absolut logisch. Ich meine, der Stratos, der kann, wenn er selber fliegt, nicht schießen. Darum nimmt er ein mit Energiekanonen bewaffnetes Fluggefährt. Völlig schlüssig.
Finde ja.
Er könnte runterkoten auf die Gegner.
Ja, auf die schwarze Flamme. Mal. Du könnt auch mal vorher. Ja,
aber so. Olli, pass auf, das wird ungeschnitten, kommt das raus, gell?
Genau.
Ja, genau. Und He-Mans einzige Sorge ist hoffentlich vertragen sich Mechaneck und der Stratos, weil es ist halt auch ganz lustig und gibt natürlich dann in der nächsten Folge noch mehr davon, Mechaneck und Stratos, die sich sozusagen um die Vorherrschaft des Kundschafters, des besten Kundschafters immer wieder streiten. Und da werden hier schon die Samen gesät. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja, und nicht nur hier, sondern auch in der letzten Folge, aber eben nur so leicht angedeutet. Also das zeigt für mich auch, dass da der H.G. Francis wirklich einen Plan hatte mit die drei Folgen und auch wirklich das so schön langsam aufgebaut hat. Ist ihm wirklich hervorragend geglückt.
Total. Und Man in Faces hat auch seine Stimme zurück, oder? Man in Faces, der ja bei der lachenden Brücke noch ein alter, schwacher Mann ist, mit der gleichen Stimme, ist der gleiche Sprecher. Hier ist der Edgar Bessen wieder ein bisschen besser drauf, hat seine Bronchitis überwunden und kann wieder relativ normal sprechen.
Genau. Und er muss nicht mehr an der Lungenmaschine hängen, sondern darf einfach ganz normal mit ihm Dialoge führen.
Genau. Was mir noch aufgefallen ist, ist auch die Bordkanone. Da sind so Geräusche wie bei Zurück in die Zukunft. Ist euch das auch aufgefallen, wie wenn der Fluxkompensator nicht funktioniert? Mhm. Sehr, sehr ähnlich gewesen. Hat mir ein sehr, sehr heimeliges Gefühl gegeben, Christian.
Ja. Das freut mich sehr.
Ja, spitzen Soundeffekte natürlich. Wie auch super Sounduntermalung, wie sie dann landen, oder? Nachdem sie feststellen, dass sie mit Energiekanonen nichts ausrichten können, landen sie und es kommen 12 Gestalten herbei. Und da ist es auch wieder eine herrliche Untermalung der Kampfszene. Die Monster, oder die Monster sind sie nicht, die Truppe,
die
schreien irgendwas, rufen Skeletors Namen und sie schreien wieder diese ninja-artigen Kampfschreie. Hey, ja! Was sie nicht schreien diesmal ist Rüde.
Schade. Rüde. Ja, ich habe drauf gehört, ob sie wieder Rüde schreien, aber nur hey, ja. Aber das 12-mal ungefähr. Jeder einzelne mindestens einmal.
Genau.
Ja, was sind das für Kämpfer, Burschen? Das würde ich schon gerne hier in den Raum stellen. Ist das schon eben die wilde Horde? Aber kann es ja nicht sein, weil das Skeletor weiß
beim,
es
beim
ja
noch Hören nicht, ist die wilde Horde. Beim Hören ist mir eher so vorkommen, wenn das irgendwelche Bösewichte oder Scharlatane sind, die jetzt nicht näher benannt, also die niemals Figuren geworden sind, sagen wir so, Spielfiguren. Das war halt einfach so die Masse, oder? Die kommen da daher. Ja. So ist man beim Hören gegangen.
Ja.
Ja, aber ist schon ein bisschen merkwürdig irgendwie, oder?
Naja,
keine also namhaften Bösewichte
daherkommen. Eigentlich die Assoziation haben wir nur, weil der Sprecher auch sagt, da kam eine Horde von, ich glaube, es sagt wirklich 12 Gestalten, oder? Er benennt sie auch. Also genau. Ich weiß jetzt nicht, die wilde Horde waren ja auch nicht wirklich 12, oder es waren weniger. Es waren schon weniger, oder?
Na, probieren wir es mal. Wer war dabei? Der Chrysler?
Nein, das probieren wir jetzt.
Da zu lange. Leech, Mann. Ja, okay. Na, aber jedenfalls, deswegen hat man ja so die Assoziation. Aber ich gebe in Chrissy natürlich recht. Ich glaube, dass das nichts mit dem Hordak und seiner wilden Horde zu tun hat, weil der hat... Das
ist ein unguter Zufall einfach.
Das ist einfach ein Zufall.
So benennen. Eine Schwäche im Drehbuch vielleicht.
Ja.
Eine Schwäche im Drehbuch, richtig.
Und wir wissen ja...
Selbst Mechaneck meldet Zweifel an. Wahrscheinlich auch darüber, was das für 12 Typen sind.
Liebe Leute, neben Snake Mountain, da sind ja die Teersümpfe und da wissen wir schon seit Folge 6, da gibt es gefährliche Ratten und andere Monster aus den Teersümpfen. Und wahrscheinlich sind, ich glaube, das waren 12 Sumpfgestalten, die da, 12 Moorleichen, extrem mächtige. Genau, aber immerhin, wenn sie sogar Mechaneck zum Zweifeln bringen, ob er hier siegreich sein wird, dann sind es wilde Kämpfer.
Wir können es nicht schaffen, es sind zu viele!
Ganz richtig.
Genau. Voll schön. Und noch in der nächsten Szene sagt der Mechaneck: He-Man hat recht, Stratos. Wir dürfen uns nicht trennen.
Ja.
Ja, ich liebe, warum, dass du jemals Zweifel dran gehabt hast, Christian, dass der Mechaneck ein herrlicher Charakter ist. Ich verstehe es nicht. Wenn wer Stratos zum Stratos sagt, ist einfach göttlich.
Erinnert mich an einen Stippo, hast du erinnert? Ja,
genau. Richtig.
Ja. Ja.
Ist der Typ, der eigentlich Stippo heißt, aber wie ich immer Stippo gesagt habe.
Genau, wir sind auch so cool wie der Mechaneck. Genau.
Ganz richtig, ja. Aber, Jungs, was mir noch aufgefallen ist, nachdem sie ja dann nichts erreicht haben, ja, sogar ein Siegertyp wie Mechaneck kann nichts erreichen, zurück im Königspalast, der He-Man findet eine ganz gelungene Ausrede, er muss mit dem König reden und da sagt der Stratos, also er geht dann weg und da sagt wirklich der Stratos noch so zwei Sätze und dann ist auf einmal, ah, Prinz Adam, du hier. Und dann ist er gleich wieder da, oder? Da hat sich der He-Man unglaublich schnell zurückverwandelt. Ist euch das aufgefallen?
Selbstverständlich, dir ist uns das aufgefallen. Das ist ganz, ganz schnell gegangen in dem Fall.
Mhm. Und dann geht's ja Schlag auf Schlag, weil dann hat der Adam diesmal wie eine Teela-Szene, oder? Aber nur mit Stratos. Also
ja,
das finde ich auch sehr reizvoll an dieser Folge, dass der Adam auch mal sich vor einem anderen Mann rechtfertigen muss, warum er ja jetzt nicht zum Schwert greift, sondern lieber Blumen zeichnen geht. Das habe ich schön gefunden an der Folge.
Ja, und wisst ihr, was ich schön gefunden habe an dieser Szene? Es gibt wieder Bienen. Es gibt endlich wieder Bienen, liebe Leute. Ja. Die Rückkehr der Bienen. Ja, und dann geht's weiter. In einem Fahrzeug geht's weiter. Und zwar, lieber Dieter, wenn ich da aufs Handout schaue, korrigieren darf, es ist nicht der Windrider, es ist der Road Ripper. Der hat ein absolut geiles Geräusch, oder? Wie so eine Dingspfeife. Wie nennt man denn diese Pfeifen, wo man so, ihr wisst, was ich meine?
Oh, je, ach so, die
man so rauszieht auf dem Stapel.
Ja, genau.
Ja, ganz richtig.
Richtig.
Ja, du hast natürlich recht, ja. Es ist der Roadtripper und er macht ulkige Geräusche. So wie in der gesamten Folge einfach die Geräusche lustig sind.
Aber der Roadtripper, wo er die Road berippt, der kann auch landen, wie wir in dieser Folge erfahren. Also auch der dürfte knapp über der Oberfläche sausen.
Ja.
Irgendwie. Und es ist extrem windig in der Szene. Das ist auch ziemlich aufgefallen. Also muss man halt auch darauf hören natürlich, wenn man so ein Analyst ist wie wir und da 2 Stunden über die Folge plaudert, dann fällt einem das natürlich auf. Es ist extrem windig, hört's mal auf das.
Das ist mir nicht aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, ist der Wagemut von Adam, der sofort zwar in Gestalt Adam ist, aber eigentlich sofort in der He-Man-Rolle drin ist, so jetzt vom Wagemut her, vom Draufgängerischen. Und ich finde, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber er hat auch wirklich dann gleich die He-Man-Stimme. Nicht so ein bisschen langsam und gemütlich, sondern er redet dann auch gleich wie der He-Man.
Das ist richtig, ja. Er fällt in diesen He-Man-Charakter rein, ne? Passt. Das ist absolut stimmt, ja.
Wo wir wieder drüber diskutieren im Gegensatz zum können, Granger. Was der, die ganze Geschichte, He-Man, alter Ego, ist es eine Verwandlung? Oder, wie auch in vergangenen Folgen öfters mal gesagt wird, ja, He-Man, der den Prinz Adam spielte.
Also, genau, also ich hätte auch gesagt,
er sagt es sogar in dieser Folge.
Er weist wieder darauf hin.
Oliver, kurz, er sagt ja auch in dieser Folge, irgendwann einmal, jetzt kann ich wieder mein wahres Ich zeigen oder so, irgendwas ähnliches. Kommt in dieser Folge sogar vor und damit
meint er das He-Man sein. Ja, dann in Snake Mountain. Jetzt zeigen wir uns in unserer wahren Gestalt.
Genau. Also ich glaube, da erklärt das schon besser oder viel deutlicher kann es gar nicht mehr sagen.
Ganz richtig. Ja, also ich muss da natürlich noch 1-2 Worte über den Cringer verlieren, der ja, wie wir gesagt haben, in dieser Folge einfach großartig ist. Das gelingt dem Jochen Serndt auch super, wie er da einfach komplett verzweifelt, weil der Prinz Adam da so waghalsige Pläne schmiedet und sich eben nicht in ihr Kampfalter Ego verwandelt. Das heißt, der arme Cringer, der muss jetzt wirklich die größten Gefahren als feige Katze überstehen. Und er rechnet nicht damit. Und er sagt dann so, nein, da ist er genau wie ich. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ach, Adam, muss das sein? Können wir uns nicht viel lieber Blumen ansehen?
Voll gut. Bitte mach weiter. Sag nur ein paar andere Szenen.
Mach den ganzen Podcast mit der Stimme, bitte.
Aber das ist super einfach. Cringer im Roadtripper. Ich liebe ihn, wirklich. Ganz, ganz großes
Hörspiel.
Hörspiel und ich wollte eigentlich sagen, Ehrenbezeugnis von meiner Seite für diesen großartigen Sprecher.
Ja, total. Leise, Adam, leise. Oh, Mäuse, Schwänze, Rattendreck, leise. Genau, oder hörst du die Geister? Sie wispern und flüstern. Sie verraten Skeletor, dass wir da sind.
Adam,
und natürlich,
Adam, siehst du den Schatten an der Wand? Es ist der Schatten eines Magiers.
Magier.
Ja, der Magier ist
eigentlich mein Lieblingszitat.
Ja.
Es ist der Schatten eines Magiers.
Tatsache.
Ja, haben ganz wir richtig. Das auch hochleben lassen. Ja, Adam get all in, das muss man vielleicht auch noch sagen,
ja.
Oder?
Naja, also erstens, es ist ja mal ein super Plan vom Prinz Adam. Schauen wir mal, dass wir jetzt nicht viel Aufsehen erregen, schleichen wir uns als Nicht-Helden da rein. Aber es ist natürlich so, der Plan kann natürlich ganz gewaltig schief gehen. Also er riskiert da schon einiges. Wenn er jetzt doch, keine Ahnung, erkannt oder gefangen wird, dann riskiert er zwei Sachen. Entweder kann er sich nicht rechtzeitig in He-Man verwandeln und wird vorher von der Riesenratte aus den Teersümpfen gefressen oder von Skeletor gefangen genommen. Oder eben er verwandelt sich und jeder kriegt's mit in Snake Mountain. Das wäre doch beides nicht gut für einen Adam. Also das war schon ein, sag ich mal, hochgepokert und gewonnen, kann man da nur sagen. Dann sind wir eh schon drin in Snake Mountain, oder? Da haben wir schon in Cringer zitiert. Ist euch da noch was aufgefallen?
Na, wir können sofort wieder rausgehen. Also es ist
so schnell.
Alles gesagt, was in Snake Mountain passiert ist, meiner Meinung nach.
Naja, alles noch nicht, lieber Olli. Schau, ich muss dir da schon ein bisschen wieder an. Ich muss dir den Auftrag unseres Podcasts erfüllen. Und zwar erinnert euch bitte an die Szene, wo der gute Prinz Adam dann die Tafel beziehungsweise den Kristall findet. Das ist noch eine kleine Schwäche im ganzen Plot. Am Anfang wird erklärt, Skeletor bricht einen Kristall heraus und spätestens, keine Ahnung, ab der zweiten oder dritten Snake Mountain Szene sagt Skeletor, redet von der Tafel der Magie und der Adam redet dann auch nur mehr von der Tafel und eigentlich nicht mehr von diesem Kristall.
Und es wird ja die Tafel wird ja dann letztlich im
genau,
Vulkan
genau.
versenkt. Und gar nicht mehr den Kristall.
Und es wird nicht so wirklich darauf eingegangen, ja, weil wie gesagt, wir lernen ja, dass Skeletor hat den Kristall herausgebrochen. Aber das wirklich Spannende ist ja, der Magier, der versucht ja Adam nur aufzuhalten, dass er die Tafel nicht an sich nimmt. Und was sagt der Olli, der Magier?
Du wirst verbrennen, wenn du die Schrifttafel berührst.
Und der Adam greift einfach so hin, verstehst? Ich meine, ganz ehrlich.
Das ist das, was ich vorher gemeint habe mit er geht all in.
Ja, das ist, naja. Ja, der Adam riskiert so einiges in dieser Folge, weil er weiß es ja wirklich nicht, oder? Das ist jetzt wie, du stehst vor der Herdplatte, nicht Induktionsofen, sondern normaler, und du denkst, ja, greife ich drauf, greife ich nicht drauf, 50-50, ich greife mal drauf. Ja, Adam extrem überzeugt, dass sehr, sehr zuversichtlich, der gute Adam.
Super. Passt, Dieter, come on, am Vulkan.
Am Vulkan. Das ist die letzte Szene, die wir analysieren, oder?
Jawohl.
Ja,
Leider. Es ist schon, es ist ja recht kurz bis jetzt, aber letzte Szene.
Ja. Was fällt mir zur Vulkanszene ein? Also der Schwertkampf zwischen He-Man und Skeletor ist relativ normal, kennt man ja. Was aber wirklich großartig ist, ist der Peter Passetti. Zuerst kämpft er mit He-Man und will wirklich Rache nehmen und er sagt, verbrenne in der Glut, ah! Und will sich rächen, in seinem Übereifer, rutscht aber dann selber ab und dann fällt er rein in den Vulkan und das wird wirklich ganz, ganz großartig von...
Wie er da schreit.
Er schreit ja eigentlich gar nicht so, sondern die ganze Szene wird vom Ja, er schreit am Anfang, Dieter. Eben wie er nur oben mit dem Hiemen kämpft, eigentlich in Hiemen reinschubsen will.
Na, und dann fällt er und beim Fallen schreit er schon.
Ja.
Mach ich auch mehr
passiert. Aber liebe Chrissy, die Szene des Fallens, die erklärt der Horst Naumann. Und zwar erzählt er da ganz wunderbar, ja, und als Skeletor dem Abgrund entgegenraste, ihr müsst ja wissen, das ist ja der Vulkan der endlosen Tiefe. Da fliegt man ja zeitlang runter. Und naja, als Skeletor merkte, dass er abrutschte und in den Krater stürzte, hatte er noch geschrien. Doch dann war er still geworden. Mit weit aufgerissenen Augen hat er in die rasend schnell näher kommende Glut gestarrt. Aber dann. Also, Punkt 1, die rasend schnell näher kommende Glut, also so endlos tief ist er dann wahrscheinlich doch nicht, der Vulkan.
Ja, das merkt man ja schon an der Tafel, die da relativ schnell reinplumpst.
Genau. Blub. Aber, und das ist für mich das Großartige, wieder mal an Peter Passetti, er wird still, er hat einfach, steht Todesängste aus, und als ihn dann der Hordak rettet, da ist er auch noch so richtig perplex, oder? Ringt um seine Fassung, kapiert am Anfang gar nichts, was da so passiert, und muss sich erst...
Und zum Glück sagt ihm der Hordak dann.
Der Hordak muss...
Ich bin es, ja, Hordak.
Ich habe dich aufgefangen, nicht. Weil der Skeletor einfach nur in Schockstarre verfallen ist. Wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Ja, es wirkt auch so, wie wenn er irgendwie Lava im Mund hätte oder so. Er spuckt da irgendwie was aus und das ist total lässig gemacht.
Er sagt ja, du hast mich aufgefangen, Hordak, wie man das kaum glauben könnte. Ja, also der Skeletor hat da mit seinem sicheren Tod gerechnet, ich sage euch das, Jungs. Der hat schon abgeschlossen gehabt, der hat das letzte Stoßgebet schon nach des Pondos oder wo er immer hingeschickt.
Ja, er ist froh, dass der Rat der sieben Teufel ihn zu, sich zu den Hordak zu ihm geschickt hat. Und, aber schon cool, irgendwie, wie der Hordak das locker irgendwie nimmt, oder? Hoho, nicht doch, Skeletor.
Ole, das musst richtig zitieren.
Ja, zitier du, mach mal.
Das musst richtig zitieren, weil sein erster Satz ist ja, hoppla, Skeletor, beinahe wäre es passiert. Oder? Genau, dass man sich als Lehrmeister des Bösen mal einführt mit, oh, hoppla, was ist dir denn da dummes passiert, Skeletor? Naja.
Und ihr müsst euch ja mal die Weitsicht vom Hordak vorstellen.
Ja, was hat der da unten
gewartet?
Das ist wirklich die große Frage. Und wie
Erwartung,
ist er überhaupt hingekommen?
Dass Skeletor da jetzt gleich mal runterkommt. Ja, er wartet. Und dann kommt der durchtrainierte Skeletor, der, sagen wir mal, so 110 Kilo wiegt.
Ja, ist wirklich kräftig.
Und im freien Fall daher und den fangst du mal so locker lässig nebenbei auf. Also Hordak.
Eigentlich hätte er die Tafel auch gleich auffangen können.
Sehr vielversprechend, was da noch kommen wird. Also ich freue mich da wirklich auf die nächste Folge schon.
Ja, da spekuliert auch das halbe Internet drüber, warum der Hordak genau da an diesem Ort, ich meine, ganz ehrlich, der Hordak ist zurückgekehrt nach Eternia.
Vor ein paar Tagen.
Genau, also wahrscheinlich sogar, ich persönlich glaube, erst vor ein paar Stunden. Ja. Und der wollte ja in Skeletor besuchen und ihm seine Hilfe anbieten.
Sicher wird ihn treffen.
Und da hat er halt, und das macht der Hordak ja auch klar, er will ja, dass das Ganze geheim bleibt. Deshalb landet er jetzt nicht mit seinem, keine Ahnung, mit seinem Fluggerät vor Snake Mountain, sondern...
Da muss ich jetzt die wieder unterbrechen, leider. Ich glaube, er will nicht, dass geheim bleibt, dass er da ist, sondern dass Skeletor noch lebt, weil er glaubt, dass er für das Böse dadurch einen Vorteil
erringen
kann. Ja. Das heißt, ich glaube, seine Anwesenheit... Ich glaube, ist da gar nicht so wichtig an dem Ganzen. Da geht es mir um Skeletor. So habe ich das rausgehört.
So, das ist der glückliche Zufall, der sich ergibt, dass Skeletor dann glaubt, dass auch dass He-Man glaubt, dass der Skeletor jetzt verunglückt ist und gestorben ist. Aber
und von Hordak weiß er gar nichts. Das heißt, er glaubt wirklich, dass Eternia für immer jetzt gerettet ist, weil es keine Bösewichte mehr gibt.
Naja, und auch in der nächsten Folge, Chrissy, das erzähle ich dir jetzt, weil du kennst ja noch nicht, aber da wird auch der Hordak nicht erkannt, natürlich, weil keiner von unseren guten Masters weiß, dass das so ein böser Bösewicht ist. Und ich glaube, der wollte schon auch unentdeckt bleiben, ist einfach mal in der Nähe von Snake Mountain gelandet und was bietet sich da besser an, als wie irgendwo eine Höhle in einem brodelnden Vulkan. Also da kann man schon mal...
Natürlich, ist naheliegend.
Genau. Schön warm. Und ja. Jetzt muss ich eigentlich noch die letzte Frage zu dieser Szene. Wie stellt ihr euch vor, dass der den Skeletor auffängt? Weil in meiner Armen. Fantasie mit einem Kescher. Wirklich, immer, seit Kindheitstagen an, mit einem Kescher.
Also
großer Kescher.
In den Hörspielen ist er nicht als großer Magier angelegter Hordak, oder? Da hat er keine magischen Kräfte. So wie in der 2000er Zeichentrickserie. Also er muss ihn irgendwie, ich sage mal, physisch, mechanisch aufgehalten haben. Also
mit Händen
ja, vielleicht. Wird, ne? Also wird genauso mit dem Kescher funktionieren, wenn er ihn mitnimmt zufällig. Ja. Wenn er fertig ist.
Vielleicht wollte er im Vulkan fischen. Und deswegen ist er da unten. Wer weiß, was da alles für Monsterfische drinnen sind, die lecker schmecken. Und das ist vielleicht der Grund.
Laberfischchen.
Fällt er ihm zufällig in den Kescher. Hoppla!
Ja, oder halt in die Arme, so, oder? Er geht auf so einen Felsvorsprung raus und
so hab sie
genau, so hab sie auch gesehen. Und der Skeletor fällt ihm so richtig schön. Muss man auch sagen, ist der Skeletor hat sich ja da richtig, ist richtig geflogen, oder? Wenn der jetzt so mit einem Köpfel runtergedeift wäre, hätte sich da schwerer getan, ihn aufzufangen.
Naja, genug über diese Szene, liebe Leute. Es gibt noch die Reunion, Schlussgag. Ich habe doch keine Beine, der Orko. Wir lachen alle ausgiebig darüber. Und auch die Guten, der Man at Arms und die Tida sind sehr, sehr amüsiert darüber. Und He-Man, braucht nur ein bisschen, muss nur ein bisschen warm werden mit dem Gag scheinbar. Aber dann ist er schon auch dabei am Schluss.
Ja, es ist wieder mal ein Schlussgag, der jetzt lange nicht stattgefunden hat. Und die Diskrepanz in dieser Szene ist halt wirklich, ich glaube, der He-Man hat sich nicht ganz so ausgelassen freuen können wie Man at Arms und Teela, weil er wirklich aufrichtig und ernsthaft traurig war über das Unglück Skeletors.
Ja.
Ja.
Ah, schön, schön. Und ich wollte ein bisschen so drüber gehen über die Szene, aber der Dieter, der ist so tiefgründig, der Kammer, der hat da immer noch was zu analysieren. Das freut mich schon, das ist schon schön.
Also ich glaube wirklich, He-Man, der von Selbstvorwürfen geplagt, hat nicht so ausgelassen feiern können.
Damit sind wir am Ende. Jetzt hätte ich eine Challenge für euch beide. Und zwar die Challenge ist, Fazit in 5 Sätzen. Mal schauen, ob es der Dieter schafft.
Du überstrapazierst das ein bisschen und du weißt ganz genau, was das bei mir bewirkt, dann immer. Ich muss vorwegschicken, es ist meine absolute...
Vorwegschicken ist schon so ein Wort. Das
es ist meine absolute Lieblingsfolge der Masters of the Universe-Reihe. Habe ich als Kind schon geliebt und liebe ich auch jetzt noch. Und da greife ich dem Ranking voraus. Es ist für mich die 10. Und zwar, jetzt erzähle ich euch, warum, liebes Masters of the Universe Podcast-Universum da
draußen. In 5 Sätzen.
Genau. Und zwar, die ganze Story ist super gruselig. Wirklich. Also, so wie in dieser Folge spürt man das nie. Wenn sogar dem Skeletor mulmig wird und wenn der dann nur mehr so mit Verhalten lacht, dann sind da echt ganz, ganz arge Mächte am Werken und das macht eine unglaubliche Stimmung. Genauso gut reinpasst das auch, das mit dem Lebensfunken, das ist auch einfach sehr, sehr stimmig, ja, das was die einzelnen oder das, was die Lebewesen ausmacht, das nimmt der böse Magier. Muss ich auch dazu sagen, das war für mich als Kind schon auch irgendwie verstörend. Also irgendwie, es gibt jetzt nicht so eine unkaputtbare Seele, auf die man sich immer verlassen kann, dass man die hat, sondern da wird einem der Lebensfunken genommen und man kann sich nicht wehren. Genau. Ja, und wie gesagt, super düstere Stimmung, schwarze Flamme über Snake Mountain. Für mich hat es ein bisschen Lord of the Ring Anleihen genommen. Darum funktioniert die Folge auch so gut. Man hat alles drin. Den so wie Saurons Turm, Snake Mountain mit der Flamme der Magier, ein bisschen sowas wie die Gefährten, oder? He-Man, Battlecat, Stratos und Mechaneck, die Fellowship of the Universe. Ja, und letztens ist es wer, der allen Mut zusammennehmen muss und die Bösen bezwingt? Natürlich Adam und Cringer, nicht die großen übermächtigen Helden, sondern die kleinen zwei, so wie Frodo und Sam, die schleichen sich rein, und ja, auch der Vulkan, wo die Tafel vernichtet werden kann. Also so ganz weg kommt der H.G. Francis da nicht vom Lord of the Rings, aber genau deshalb funktioniert die Folge so gut. Spitzendialoge, lieber Olli, lieber Chrissy, haben wir rezitiert, bei den Bösen wie bei den Guten, und Hordak wird endlich eingeführt, worüber ich mich sehr, sehr freue. Mein Fazit bei meiner Lieblingsfolge, und ich eröffne das Ranking, für mich eine 10 von 10.
Ja, vielen Dank, Dieter. Mein Fazit ist zu der Folge, ja, also ich finde, sie war ein bisschen lang, also hätte ein bisschen kürzer sein können. Ich muss nämlich die Folge schneiden, falls ihr da draußen das noch nicht mitgekriegt habt. Dieter hat einfach viel zu oft, wie schon gesagt und hat das dann nochmal gesagt und erwähnt.
Nein. Da freuen sich die Hörer sehr.
Spaß beiseite. Also, super Folge, hat alles, was ein Hörspiel braucht. Spannender Einstieg mit Webster und Skelly. Bleibt spannend, der Spannungsbogen passt. Vor allem auch durch den Magier, der irgendwie Gefahr ausströmt oder ausstrahlt, ohne selbst dem Bösen zu viel Spotlight wegzunehmen. Was ja zuvor schon sehr oft passiert ist, dass da irgendjemand dahergekommen ist, ein anderer Magier oder ein Drachen, der dann sozusagen den Hauptgegner eingemimt hat. Das ist in dem Fall nicht so. Also er bleibt im Hintergrund, strahlt aber die Gefahr aus. Mhm. Und viel Spaß mit Mechaneck, immer schön. Und auch am Ende hat man nicht den 0815-Weg genommen, sondern der He-Man hat, oder der Adam hat sich, sie haben sich da einfach mal was Neues einfallen lassen. Das gefällt mir persönlich auch gut, dass der He-Man nicht wieder einfach reitet und alles platt macht. Und großer Zusatzpunkt für mich, Cliffhanger mit Hordak. Ranking 9 von 10. Man kann auf jeden Fall als Fazit auch festhalten, der Dieter ist mittlerweile in Bestform. Also er hat sich aufgeschwungen zum großen Masters. Seit du die Handouts machst, Dieter, da bist du ungezügelt. Also, ich verabschiede mich recht herzlich, wünsche euch alles Gute da draußen und überlasse dem Dieter, vielleicht auch mit dem Chrissy zusammen, die endgültige Verabschiedung. Tschüss, bis bald.
Ja, und nachdem wir unseren Chrissy im Podcast haben, stelle ich meine Frage, die ich immer am Ende unseres Podcasts stelle. Diesmal nicht den Olli, sondern dir, Chrissy. Und zwar diesmal ganz straight heraus, ohne umständliche Formulierungen. Das wird den Olli freuen. Wer ist der größere Siegertyp? Der verschollene Magier oder Mechaneck?
Ja gut, das ist eine Sache, die kann man gar nicht so schnell beantworten. Da müsst ihr ein bisschen weiter... da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Nein, ich mach's kurz, Olli. Ich weiß, dass du das schneidest, und wir danken dir dafür, dass du das
ohne ja, großes Danke.
Ist alles überhaupt nicht möglich, Olli. Das weißt du. Und genauso wie Mechaneck brauchst du auch manchmal einfach ein bisschen aufbauende Worte.
Er macht's ja auch freiwillig. Er müsste das ja gar nicht schneiden. Das ist perfekt so, wie es aufgenommen ist. Aber ja. Er bildet sich das ja ein.
Bis auf die Pinkelpause, die müsste ich schon rausschneiden. Ah,
die geht schon.
Ja. Na gut, lieber Dieter, um auf deine Frage zurückzukommen, da für mich seit dieser Folge, und ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, ist selbstverständlich Mechaneck der größte Siegertyp.
Das freut mich ungemein, Mechaneck auch zum zweiten Mal von Chrissy als Siegertyp genannt. Ja, liebe Leute da draußen, dann verabschieden wir uns jetzt auch von euch und wünschen, dass ihr auch bei der nächsten Folge, beim großen Finale der Trilogie bei Mechaneck und das Erbe des Grauens, dass ihr da wieder einschaltet. Uns würde es freuen, den Olli würde es freuen, wir machen da ein großartiges Review. Und bevor es soweit ist, sage ich das, was ich am Ende der Folge immer sage. Und zwar...
Es lächelt der Oliver, das Ende so nahe ist.
Ich schneide nachher noch das Out.
Ja, das kommt auch. Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei He-Mans Machtschädel.
Du weißt ganz genau, warum ich weg will, Olli.
Nein, ich weiß es nicht.
Ich war eben unten, in deinem Podcast-Studio. Ich habe dich gesucht, Olli. Und da habe ich etwas gesehen. Etwas Entsetzliches.
Dennis und Nico liegen gefesselt auf den Tischen. Sie sind an die Maschine der Magier angeschlossen. Na und? Ich habe dir gesagt, dass ich ihnen die Stammhörer nehmen werde.
Nein, das meine ich nicht.
Was dann?
Komm, ich zeige es dir. Nun komm schon.
Hier sind meine Arbeitsräume, hier stehen die Mikrofone. Na und? Na, was gefällt dir nicht?
Sieh hinüber zu der Wand dort.
Ich sehe nur Dennis und Nico. Sie leiden. Na und?
Nein, da ist mehr, Olli. Siehst du es nicht? Ein Schatten. Ein unheimlicher Schatten. Seine Augen leuchten rot wie glühende Kohlen.
Ein Schatten? Aber Dida, deine Fantasie spielt dir einen Streich. Ich sehe nichts. Gar nichts. Was für ein Unsinn.
Kein Unsinn, ich irre mich nicht. Da war eine verschwommene Gestalt zu sehen. Und sie wird immer deutlicher werden, je mehr Stammhörer du den Podcaster nimmst. Es war der Schatten von Shaggy Schwarz.
Der Schatten von Shaggy? Wie kommst du darauf?
Ich weiß es. Du hast dich auf ein gefährliches Spiel eingelassen, Olli. Du willst dem verschollenen Shaggy zur Rückkehr verhelfen. Das ist Wahnsinn, Olli. Das ist heller Wahnsinn.
Du redest wirres Zeug.
Nein, Olli. Ich versuche nur, etwas Schreckliches zu verhindern, weil es vielleicht nie mehr rückgängig gemacht werden kann.
Geh nur. Geh in deine Wälder zu den anderen Holzers.
Olli, ich beschwöre dich, höre auf mich. Mach Schluss mit diesem Experiment. Wenn ein Shaggy Schwarz nicht mehr nur eine Schattengestalt ist, sondern wirklich und körperlich in unserem Podcast ist, dann wird er uns alle vernichten. Ich beschwöre dich, Olli.
Ich will die Macht über das Rats-Universum und ich werde sie bekommen. Ich, Olli, werde Herr über das ganze Podcast-Universum und niemand... Und niemand wird mich daran hindern.
Du bist verloren, Olli. Du weißt es nur noch nicht. Ich sehe Entsetzliches auf uns zukommen.